Hallo und herzlich willkommen zur RTL 2 Journalistenschule. Heute auch wieder mit Anna Duschime und mit Mirella Türkmen und Ari Christmann.
Wir sind alle hier.
Yes, die ganze Gang ist hier.
Endlich wieder die Gang beisammen.
Warum ich will die RTL-Journalisten? RTL 2.
Beim letzten Mal habt ihr auch sowas mit RTL-Journalisten.
Letztes Mal waren wir beim RTL, aber sind wir durchgefallen.
Günther Jauch hat uns rausgeschmissen.
Jetzt sind wir bei RTL 2. Harpe Kerkeling ist hier.
Fragt ihr euch manchmal, Rupi ist auch hier? Hallo?
Rupi ist auch hier, die kleine Maus. Rupi
will auch. Wir haben jetzt auch einen Podcast-Hund.
Ja, hallo. Fragt ihr euch manchmal, was Günther Jauch macht?
Nein.
Meint ihr, Günther Jauch?
Sehe ihn ja oft.
Günther Jauch hat eine. Ich kann ja genau sagen, was er macht. Er ist bei der RTL Podcast-Schule.
Naja, also erstens mal ist er unser Erstbetreuer. Ja. Zweitens macht er Wein.
Von ihm können wir noch sehr viel lernen. Ich frage mich zum Beispiel.
Der ist Winzer.
Hat der eine schwarze Kachel auf Instagram gepostet? Meint ihr, Günther?
Günther Jauch hat gar nichts gepostet.
Nee.
Günther Jauch ist alt.
Der macht Weine.
Ja, in Potsdam.
Ach.
Ja. Ja. Nicht mal da unten so im MML saß, sondern hier.
Ich dachte ganz kurz, das heißt MML
saß.
Wieso ist das so eine geile Region, da möchte ich mal herkommen.
Ey Leute, wir müssen ganz kurz sagen, dass wir gleich ganz tolle Gäste haben werden.
Ja. Okay, wir haben heute zu Gast Aminata Touré, jüngste Landtagsvizepräsidentin und Grünenabgeordnete in Schleswig-Holstein.
Wow.
Und auch, sorry für die Geräusche, wow. Und dann kommt noch... Und er steht ihr nichts nach. Jeff Corsi Klein, Projektleiter bei Otto Berlin, Vorstand im Migrationsrat auch hier in Berlin und Kreisvorstand im Kreisverband der Grünen und Sprecher vom Bund Grün. Es ist, I don't know, is it Black Excellence or the Green New Deal? Ey! Okay. Black Excellence, okay.
Ja, ein Jeff, den wir mögen.
Also der einzige Jeff, den ich mag.
Ja.
Der einzige Jeff, den ich kenne. Ja.
Bezos.
Mal schön am Hintern Bezos.
Das hättest du halt auf der RTL-Schule gelernt, RTL-Journalistenschule. Ob das jetzt Bezos oder Bezos heißt?
Bezos
heißt das.
Hör mal, das ist hier nicht.
Bezos.
Bezos. Mit dem griechischen
Chat. Dami und Bezo.
Wir sind ja auch heute nochmal in, sag ich mal, unbekannten Gefilden.
Bei Ari zu Hause.
Das ist alles neu.
Alles neu bringt der September.
Die erste Folge jemals wurde auch hier aufgenommen.
Das stimmt.
Ja.
Die allererste und danach Folge. Nie wieder. Warum?
Ja, weil hier ist ja striktes Rauchverbot.
Rauch und Saufverbot. Und hier Hals.
Hier Hals auch ein bisschen. Ja.
Das Licht ist echt schlecht.
Echt? Das Licht finde ich ganz so.
Toll.
Ich
wieder.
Hallo. Mach bitte aus.
Das Lichtkonzept ist so furchtbar.
Du bist furchtbar.
Wenn du das Licht anmachst, ist es so, da siehst du jede Pore, ein bisschen mal einen Anus rein.
Ich finde das Licht so, wie es jetzt gerade war, fand ich das richtig schön.
So angsteinflößend.
Nee. Für mich ist das, ich finde es aber auch eher angsteinflößend, Menschen, die schon so ein fertiges Lichtkonzept im Kopf haben.
Ja.
Die reinkommen und direkt was sagen. Also ich kriege auch immer sehr viel Licht. Feedback? Schlechtes?
Ich beschäftige mich sehr viel mit Licht.
Ich warum? Bin ja auch, eigentlich mag ich gar keine Deckenlampen. Ich bin eigentlich nur dafür, so Stehlampen zu haben.
Aber du hast ja auch so eine Schlachthof 1000 Watt.
Ja, aber wirklich.
Da will ich auch keine Deckenlampen.
Da kannst du ja jedem in die letzte Rosettenfalte mit.
Das sieht ja echt so aus, als würde ich ab und zu hier auf meinem Küchentisch so Not-OPs.
Ja, hier werden aber.
Nee, so Frauenschlachten zerstückeln und dann in den Koffer packen und
das mache ich im Keller.
Hast du Lust, mich später nach Hause zu begleiten, weil ich kann nicht mehr an deine Hause.
Ey, apropos haben. Begleiten. Ja. Ich musste heute mit dem Prekariat fahren in der Bahn.
Eieieiei.
Ich komme daher, da kann ich das auch mal sagen. So, okay. Und dann, wisst ihr warum?
Nee.
Ich fahre mit Miles jeden Tag. Jeden Tag fahre ich mit diesem verhurten Scheißverein, ja?
Was ist denn Miles?
Es ist ist mir scheißegal, woher diese Arschlöcher sind.
So, okay, das ist aber so ein
Sharing-System. Alles sind die Gäste.
Die Gäste sind da. Das ist wie so eine geile WDR-Sendung. So zimmerfrei.
Die Gäste sind da mit dem Aufzug reingekommen.
Da kommen die Gäste. Unsere Gäste sind da. Es hat geklingelt. Ari hat die Tür aufgemacht. Ihr habt euch die Hände gewaschen, Masken abgezogen, den Mindestabstand eingehalten. Und jetzt seid ihr da. Jeff, Aminata, wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass wir hier sind.
Ja, wir nehmen heute ausnahmsweise mal bei Ari auf, aber das hatten wir gerade schon abgehandelt. Es ist ja für euch egal. Ich überlege gerade, ihr wart noch nie bei mir. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade so flexen. Letztes Mal war es ja bei mir, aber gab es nicht. Ist eine Black Excellence-Folge, würde ich sagen.
Ach, deswegen sind wir hier.
Ja, nein, wegen Excellence, period. Und dann Black in Klammern. Wie geht's euch denn heute?
Gut soweit.
Gut, durchwachsen, aber gut, ja.
Und so nach diesem 2020, ich fange ja jetzt schon an, Rückblicke zu machen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich fühle mich so, als ob man
der September-Rückblick halt einfach, bisschen, der September-Jahresrückblick.
Ja, der September-Jahresrückblick. Dann der Oktober-Jahresrückblick. Wie fühlt sich das denn an jetzt so, wenn man auf das Jahr zurückschaut?
Ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt so am Ende des Jahres sind und dass die Zeit doch schneller vorbeigegangen ist, als ich irgendwie am Anfang der Covid-Krise dachte. Dass ich dachte, sogar diese Zeit wird niemals vergehen, als wir die ganze Zeit alle drin zu Hause waren. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, okay, es ist gefühlt fast Ende des Jahres.
Es ist vorbei, also, ne?
Ich habe sehr das Gefühl, dass wir jetzt 2-3 Jahre hinter uns haben, irgendwie so in der kurzen Zeit. Es ist einfach so krank viel passiert für die Menschheit, für uns alle irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass für alle, dass dieses Jahr irgendwie so ein Year of Alignment ist. Voll viele Krisen, voll viele Dinge, die aufbrechen, voll viele neue Aspekte im Leben, die sich öffnen und so weiter. Das ist, glaube ich, echt so eine Zäsur dieses Jahr.
Year of Alignment, I like
year
it.
Of alignment.
Für mich ist das so ein Katastrophenjahr.
Ja, tell me about it,
ey. Ich habe keine Ahnung, also irgendwie, ich wache mal auf und denke so, ach so, das ist auch wieder passiert. Oder ist das schon vorgestern passiert? Auch keine Ahnung. Irgendwie fühlt sich das so an wie so ein Pile-up von Scheiße.
Bullcrap.
Habt ihr von dieser Moria, das ist das Erste, worüber ich irgendwie sprechen will, das ist ein bisschen krasser Einstieg. Von dieser Moria-Aktion heute. Ich frage, weil wir eigentlich heute vor dem Reichstagsgebäude drehen wollten, von der Arbeit. Und dann kamen wir an und dann waren diese 13.000 Stühle angebracht und wir waren so, ah, let's moonwalk out of this, weil das ist, wir wollen das nicht irgendwie lächerlich machen. Habt ihr von der Aktion mitbekommen? Wie steht ihr dazu? Mit eurem Hintergrund auch so, was sind so die ersten Gedanken?
Weißt du?
Ja, also, mit der geilen, direkt einfachen Frage eingestiegen.
Nee, die Frage hat uns, also in Schleswig-Holstein, da wo ich ja auch Politik mache, auch beschäftigt. Einfach die Frage, inwiefern wir als Bundesland dort auch aktiv werden können. Und in Berlin gab es ja auch, also Berlin, das Abgeordnetenhaus in Berlin hat sich ja auch mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern könnte man Menschen aufnehmen über ein Landesaufnahmeprogramm. Und da gibt es im Aufenthaltsgesetz einen Paragraph, nachdem du das nur machen kannst, wenn es das Zustimmen gibt oder das Einvernehmen des Bundesinnenministeriums. Und das verwehrt das gerade. Es gibt mehrere Bundesländer, die signalisiert haben, sie wären bereit, das zu tun. Wir haben das auch signalisiert, haben einen parlamentarischen Antrag zu. Und jetzt ist wieder so ein Moment, wo man wieder auf diesen Moment deutlich macht. Es gab dort jetzt die ersten Covid-Fälle in dem Camp auf Lesbos. Das war von Anbeginn der Krise immer genau die Angst quasi, was passiert eigentlich unter diesen Hygienestandards, wenn dort das dort ausbricht. Ja. So, und von daher ist es eine wichtige Aktion, darauf nochmal aufmerksam zu machen. Und ich glaube, gerade dieses Bild mit diesen 13.000 Stühlen war schon einfach... Das ist heftig, das zu visualisieren.
Voll. Ich finde auch, das ist ein sehr starkes Bild irgendwie. Und wie du auch sagst, ne, es ist super wichtig, darauf immer fortwährend aufmerksam zu machen. Ich bin einfach nur so ein bisschen, ich will jetzt einfach auch Action sehen. Ich will sehen, dass da was gemacht wird. Wir reden da über Moria. Es ist schon sehr lange bekannt jetzt irgendwie, dass die Verhältnisse dort schlecht sind. Jetzt mit Covid natürlich nochmal total on overdrive einfach, was es da für Risiken gibt und schlimme Situationen sich jetzt schon anbahnen. Und deswegen verstehe ich langsam. Ich habe sowieso keine Geduld, irgendwas es angeht. Ja. Aber was soll das? Was brauchen wir noch für Hinweise? Und deswegen, ich nehme das so wahr als irgendwie wichtig, aber gleichzeitig denke ich mir, es muss jetzt auch Action passieren. So.
Was passiert
das sind jetzt einfach Menschenleben, die dort total auch verelenden teilweise oder halt einfach, es ist jetzt irgendwie kurz vor 12 da.
Ich finde es krass, wie das irgendwann so zum Normal, also zum Alltag irgendwie gehört. Also wie schnell, wie vergesslich wir dann auch sind und abgestumpft zum Teil. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber das beobachte ich immer so mit richtig, also mit Sorge irgendwie. Und ich habe Angst, ich frage mich wirklich so in the grand scheme of things, was wird dieses Jahr 2020 eigentlich mit uns so gemacht haben, psychologisch, so womit, also ne, weil man sich ja so dran gewöhnt hat, dass jeden Tag irgendwie eine halbe Katastrophe kommt. Und ich meine das aus, auch noch aus einer sehr privilegierten Haltung heraus, hier aus Berlin irgendwie, wo einem eigentlich nichts fehlt. Aber man hat sich so krass dran gewöhnt, ich werde, also weiß ich nicht, wie 2021 aussehen wird.
Aber das ist ja genau der Punkt. So, wir haben uns dran gewöhnt, weil wir eben in dieser privilegierten Situation sind, dass wir nicht davon also die meisten zumindest jetzt hier in Berlin, nicht davon so krass getroffen sind. Aber es kann sich ja auch drehen mit der Zeit. Wir wissen ja gar nicht, was das alles noch auf uns zukommt. Ja. So, gerade, ich meine, jetzt so mein Job zum Beispiel ist jetzt sicher. Ich arbeite bei Each One Teach One, ist ein Träger, kriegt irgendwie öffentliche Gelder und so.
Ja.
Aber wer weiß, wenn das jetzt die Pandemie sich länger zieht, dass dann irgendwann auch Gelder gespart werden müssen oder so weiter und dann halt auch so Vereinsarbeit und aktivistische Arbeit dann auch echt noch weiter irgendwie in die Ecke gedrängt wird und so.
Ja.
Und dann ist es eine ganz andere Situation. Das heißt, ist, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt eben nicht abstumpfen und dass wir jetzt voll irgendwie da sind einfach und diese Awareness haben, dass hier gerade echt Scheiße passiert und auch unser Privileg vielleicht auch irgendwie nutzen, um irgendwas zu tun, um meinetwegen darauf aufmerksam zu machen, aber auf jeden Fall nicht einfach uns jetzt ausruhen auf diesem Privileg und denken, oh mein Gott, diese ganzen Krisen, aber ich habe nichts damit zu tun. Ne?
Ja.
Und so, das,
wie kann man das denn in echte Taten übersetzen? Es gibt einmal so diese das, was so symbolisch irgendwie heute vor dem Reichstagsgebäude passiert ist, was ja irgendwie ein starkes Zeichen ist, visuell auch stark ist, aber was passiert danach? Wie kann das so der Einzelne für sich übersetzen? Wie macht ihr das für euch, privat, aber auch eben in eurer Funktion.
Ich glaube, wir brauchen uns nicht zu sitzen. So weit sind wir.
Ich biete dir sehr gerne jetzt das Sie.
Zu sitzen, ja. Ich biete Ihnen das Sie an.
Ja, okay. Abgelehnt. Ja, wie macht man das? Wie macht ihr das? Ari und Jelda, ihr dürft auch was sagen. Ich wollte jetzt nicht das Mikro krass an mich randings dann.
Ich trage das schon zu.
Ja? Ach du, wir haben alle nichts zu sagen.
Ach so, ich dachte, ja, ich hatte den Eindruck, dass du gerade was sagen wolltest, deswegen habe ich noch...
berechtigt zu sagen, euch auch in der Funktion, in der politischen Funktion zu fragen, wie könnt ihr das aushalten, weil ihr natürlich die Meinung, wie ihr eben erklärt habt, das könnte man politisch machen und was kann jeder Einzelne machen?
Mhm. Also... Also ich denke mir immer, anders wählen. Ja, das klingt so banal, aber...
Wen müsste man wählen?
Ja, am Ende des Tages fällt mir natürlich nichts anderes ein, außer zu sagen, eine Partei zu wählen, zu der ich selbst gehöre. Aber ich meine, am Ende des Tages, wenn ich mir die politischen Verhältnisse angucke, so wie sie sind, so und ich dann merke, dass wir Bundesländer haben, die beispielsweise rot-rot-grün regiert sind oder grün mitregiert sind und so weiter und bestimmte Aktionen dann passieren und du dann merkst, es blockiert genau an der Stelle, wo es dann zum Bund kommt und ein Bundesinnenminister sich dagegen entscheidet, dort dann aktiv zu werden, so dann fällt dir natürlich nichts mehr ein, weil du dann selbst politisch alles in die Waagschale geworfen hast, um dieses Aufnahmeangebot zu machen. Wir als Bundesland sind bereit aufzunehmen, aber es blockiert an der Stelle so. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist es nicht nur einfach wählen oder sonst was, sondern auch die Frage von, ja, den politischen Druck auf der Straße weiterhin erhöht zu lassen. Ich fand zum Beispiel, dass Alexandria Ocasio-Cortez das sehr gut auf den Punkt gebracht hat, als es um die Black Lives Matter-Demonstrationen ging und immer noch geht in den USA, dass sie meinte, stay on the streets, it's working, so, ne, weil man einfach gesehen hat, dass politische Handlungen folgen. Damit ist noch lange nicht alles geklärt in den USA, we all know it, aber ich glaube, dass dieser Druck, der da ist, Politik immer zum Handeln zwingt, so, und deswegen ist das für mich aus meiner Perspektive immer wichtig, dass der zivilgesellschaftliche Druck hoch bleibt. So.
Das denken sich halt die Covid-Gegner auch und gehen ja auch auf die Straße. Das ist halt irgendwie das Problem. Also nochmal so auf die Frage, was man so machen kann. Ist natürlich schwierig, weil gerade diese Pandemie, glaube ich, auch vielen gezeigt hat, einfach wie machtlos wir auch sind irgendwie, auch wie machtlos wir auch als Gesellschaft sind irgendwie. Dass dieses Problem, schon irgendwie eine Lösung zu finden, um es zu lindern oder dem beizuwohnen, so auf eine Weise, aber halt, wir können das nicht lösen jetzt einfach so. Es muss jetzt irgendwie, wir müssen geduldig sein. Aber ich glaube, um nochmal zurückzukommen auch auf dieses Privileg, was wir haben. So, ich habe dieses Privileg, dass ich irgendwie mir nicht so viel Sorgen machen muss und irgendwie in Berlin noch einigermaßen frei leben kann und so weiter. In meiner Familie allerdings gibt's auch Leute, also ich war jetzt letztens in Köln, ich komme eigentlich aus Köln, war letztens in Köln bei meiner Familie. Colonia! entschuldige bitte.
Die Köln-Fans sind im Haus, auf jeden Fall.
Okay, na gut. Also ich komme auf jeden Fall aus einer Stadt im Westdeutschland. Und
beste Stadt im Westdeutschland.
Ja, sagen Menschen. Und genau, da habe ich einfach gesehen, meine Tante, mein Onkel und so weiter, ganz andere Lebensrealität. So, bei denen ist es schon so, dass die finanziell davon getroffen sind und dass sie jetzt nicht arbeiten gehen können und so weiter. Bei denen ist es schon so, dass sie sich Sorgen machen, ob sie draußen das bekommen oder so, wann sie wie rausgehen, ob wir zu ihnen nach Hause gehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so, die auch privilegiert sind, aber gleichzeitig eben Leute haben, die eben weniger privilegiert sind und sich mehr Sorgen machen. Und ich glaube, das, was jeder jetzt machen kann, weil was gerade voll grassiert, ist einfach so diese Vereinsamung und so weiter. Und ich habe das, glaube ich, am Anfang der Krise so ein bisschen unterschätzt, was das eigentlich mit Leuten macht und so. Und das, glaube ich, das, was man machen kann, jeder individuell, zu gucken, dass man sein Privileg nutzt, um den Leuten, die in seinem Leben sind, die jetzt gerade es nicht so gut haben, denen halt in irgendeiner Weise zu helfen, wie auch immer irgendwie. Aber das ist so, finde ich, was man direkt machen könnte und wo man auch eine gewisse Verantwortung übernehmen sollte.
Erstmal eine Follow-up-Frage für dich zu dem, Sache, was du gesagt hast, dass gerade, also weil du auch AOC ja gequotet hast, dass man auf der Straße bleiben soll, aber hast du nicht auch das Gefühl, dass in Deutschland viel zu wenig auch auf der Straße passiert? Also gerade im Zusammenhang mit Black Lives Matter, mit Polizeigewalt gerade, dass wenn man auch das vergleicht mit Amerika, was da jetzt seit 100 Tagen jeden Tag in den großen Städten alle auf der Straße sind und wirklich viel Druck ausgeübt wird, hier hat man ja so das Gefühl, als wäre das so auf Berlin gesehen einmal 15.000 am Alexanderplatz gewesen. Jetzt ist es irgendwie noch ein paar Insta-Stories und hier und da in Artikeln aufgegriffen. Aber so wirklich passiert ja nicht mehr viel.
Ist die Frage, wo man hinblickt, ne? Also ich glaube, es ist, wenn man sich einen weißen Mainstream anguckt, ja, dann hat man den Eindruck, dass da nicht so viel passiert. Aber wenn man sich schwarze Aktivistinnen, schwarze Expertinnen, schwarze Organisationen, schwarze Politikerinnen und so weiter anguckt, dann ist es vor den Demonstrationen in Deutschland und nach den Demonstrationen wird weiterhin an politischen Forderungen, an all dem gearbeitet. So, deswegen ist es eine Frage von Perspektive und dass die Aufmerksamkeit der Mehrheitsgesellschaft schnell shiftet. Ja. So, das ist etwas, das durchaus passiert, ja.
Genau, aber das finde ich ja das Problem, weil so ihr als Schwarze, ihr ist ja nicht euer Problem, das zu lösen, sondern das von uns als Weißen ja eigentlich das Problem ist, zu lösen. Und auch hier ist ja wirklich, ich kriege es ja noch mit, weil ich ja auch dank Anna und dank diesem Podcast und sowas eben auch viel mitbekomme aus diesen anderen Bubbles und dass es da noch passiert. Aber eigentlich da, wo es ja eigentlich was passieren müsste bei uns Weißen, hat man nicht mehr das Gefühl, dass da noch viel passiert.
Aber das ist eine Verantwortung, die kann ich nicht für andere tragen.
Natürlich. Weißt
du? Also wenn du mich fragst, wie die Antwort darauf ist, dann ist es so, ja, dadurch, dass es unser Leben betrifft, dass es unsere Realitäten betrifft, so wird es immer irgendwie im Zentrum der politischen Handlung ein Stück weit auch stehen.
Ja.
Und die Verantwortung, die andere tragen, tragen andere. So. Und das ist dann genau der Selbstreflexionspunkt, der stattfinden muss und die Frage von, wie kann ich mich selbst engagen? So.
Ja, ich finde, es hat sich halt so in dieser ganzen dann Bewegung, die dann nach Deutschland übergeschwappt ist, auch in anderen Ländern gezeigt, irgendwie einfach so diese krasse kulturelle Hegemonie einfach von den USA. Sobald in den USA was ist, was irgendwie wichtig ist, ist es auf einmal hier auch wichtig irgendwie. Und natürlich haben dann viele schwarze Organisationen, Aktivistinnen und so weiter versucht, so gesehen diese Transferleistung zu schaffen, eben dieses Problem strukturellen Rassismus und institutionellen Rassismus, das halt hierhin zu transferieren. Das ist aber, das wurde auch gut abgeblockt. Also da gab es auf jeden Fall eine gute Gegenwehr dagegen, überhaupt über strukturellen Rassismus zu reden.
Unglaublich,
Und da zeigt sich eben, und eigentlich ist das auch ein Learning, so mehr oder weniger, jetzt nicht unbedingt für schwarze Aktivisten, aber es könnte ein Learning sein für die Mehrheitsgesellschaft, eben zu verstehen, wie Rassismus funktioniert. Genau so funktioniert er nämlich, dadurch, dass Leute dann eben nur kurz aufmerksam sind, dann ist es aber doch wieder egal und so weiter. Dann gibt es diese Gatekeeper, die dann auf hohen politischen Ebenen halt entscheiden, das ist jetzt ein wichtiges Thema oder da brauchen wir noch nicht mal eine Studie zu machen, weil das Problem gibt es nicht und so weiter. So funktioniert Rassismus. Ja. So hält sich struktureller Rassismus halt auch über Jahrhunderte in Gesellschaften.
Ja, ja. Nee, genau. Ich finde das auch so für mich so das Learning daraus, wo auch sehr viele eben weiße Freunde dann immer sagen, aber in Amerika ist es auch so viel schlimmer, wo ich mittlerweile sagen würde, vieles, was hier passiert, finde ich bedenklicher als das, was wir in Amerika sehen. Ich finde, in Amerika ist der Diskurs auf jeden Fall ein anderer, auch in der Mehrheitsgesellschaft mittlerweile und auch von bestimmten Gatekeepern und auch weil es ja so viel durch die Squad und sowas wirklich so viele tolle Politikerinnen und Politiker gibt, die das da sehr hart pushen, auch wenn es nicht, hast du ja komplett recht, das ist ja wirklich nicht die Aufgabe von den Betroffenen, da die Arbeit zu leisten, sondern eigentlich von uns Weißen und von den weißen Gatekeepern. Aber trotzdem finde ich das bedenklicher, was gerade in Deutschland passiert und wie der Diskurs darüber ist und wie darüber geredet wird, als in Amerika. Es wird keine Frage mit drin. Aber.
Ja, natürlich ist der Moment immer da, den Vergleich zu ziehen ein Stück weit. Und ich weiß aber manchmal nicht, wie weit er uns voranbringt an bestimmten Momenten. So, weil ich weiß nicht, ob ich irgendwas besser oder schlimmer finde. Also ich kann Situationen vergleichen und dann zu dem Entschluss kommen, wie die Zahlen tatsächlich sind, aber zwei Länder, die komplett unterschiedliche Geschichte haben und so weiter und so fort, ist sowieso mal schwierig. Und so wie Jeff das eben gerade schon beschrieben hat, natürlich haben wir versucht, die Transferleistung zu machen, deutlich zu machen, auch hier haben wir ein Problem. So, ne? Aber ja, am Ende des Tages ist es schwierig, das gleichzuziehen und zu sagen, wo es schwieriger ist und wo nicht, weil wir vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen.
Gefühlt haben wir auch so viel Zeit verloren am Anfang, die wir damit verbracht haben, Menschen hier in Deutschland, weiße Menschen in Deutschland davon zu überzeugen, dass es ja auch schlimm ist. Ja. Also wie viele Diskussionen, sinnlose, sich im Kreis drehende Diskussionen ich geführt habe, um irgendwie zu beweisen, dass es das ja auch gibt. Ja. So, da hat man auch enorm viel
auch
Zeit verloren.
Auch wieder eine Funktion, finde ich. Voll Funktionsweise von strukturellen Rassismus eben, dass man immer wieder in die Situation kommt, beweisen zu müssen, dass es eben so ist und dass so gesehen strukturell kollektiv nicht geglaubt wird und so. Aber ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt gerade hinaus. Moment. Nur noch ein zweiter. Nö, ist weg. Kommt gleich.
Wir sind auch so ernst gestartet. Es tut mir voll leid. Ich habe euch richtig. Ja, das ist ein Plauder-Podcast. Hi Leute, wie steht jetzt Moria? Tut mir leid. Das war tatsächlich nicht. Das war aber nicht so gemeint. Ich habe es wirklich nur vor so im Kopf gehabt, weil ich das gerade noch
klar Arbeit irgendwie gemacht habe.
Was ich so ein bisschen als so Faker-Jahresrückblick 2020, irgendwie September, was sich so für mich gezeigt hat, also einmal diese Racial Profiling-Studie, die ja irgendwie so verhindert werden sollte, und dann gab es ja diese Petition, und die hat so schleppend so Unterschriften gesammelt, und ich habe halt echt irgendwann so. Und dann irgendwann plötzlich ging es dann irgendwie total ab. Und dieses Erfolgserlebnis hat mich, ich würde nicht sagen, dass ich politisch irgendwie verdrossen bin oder dass ich denke, ich kann jetzt eh nichts mehr machen. Aber dieses kleine Erfolgsding hat sowas bei mir gemacht, dass ich gedacht habe, die ganze Zeit, eigentlich bräuchte man, also A, mehr Zugang zu solchen Petitionen, dass man weiß, dass die gerade irgendwie passieren. Und dass man halt wirklich, also das aktiviert einen nochmal wirklich ganz anders. Und damit hätte ich zum Beispiel gar nicht gerechnet. Also ich hätte gedacht, dass ich da so. Habt ihr noch so kleine, große Erfolgserlebnisse, die euch dann nochmal so bestätigen, dass das...
Also auf jeden Fall. Also ich fand diese ganze Zeit, also es war natürlich extrem herausfordernd und anstrengend auch und so weiter, aber alleine zu sehen, wie viele junge schwarze Menschen sich gedacht haben, okay, ich verändere jetzt was oder es ist an mir auch irgendwie hier einen Beitrag zu leisten, das fand ich großartig. Auch zu sehen, wie das auch bei vielen immer noch Bestand hat, dass es eben nicht nur so eine kurze Sache war und nicht nur so ein Aufmerksamkeitsökonomie-Ding war. Das stimmt mich irgendwie sehr zufrieden und sehr froh. Und ja, auf jeden Fall diese kleinen Siege, die man dann da feiern kann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man vielleicht die Meinung von jemandem geändert hat oder irgendwie ist ein Licht aufgegangen oder so weiter. Das sind so die kleinen Siege. Was ich jetzt für mich selber als einen großen Sieg auch mit rausnehmen kann, ist die M-Straße, dass die M-Straße umbenannt wird in Anton-Wilhelm-Ammo-Straße.
Ja.
Das ist irgendwie schon ein großer Sieg und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die aus diesen ganzen Bewegungen herausgekommen ist, weil der politische Prozess, um diese Straße zu umbenennen, der läuft ja schon seit Ewigkeiten. Der politische Prozess läuft
seit
7 Jahren. Dazu kommt aber auch noch dann der zivilgesellschaftliche Prozess, der auch schon seit mehreren Jahrzehnten läuft und so weiter. Und dann war es aber eben dieser Wohlfühl-Antirassismus und Aktionismus der BVG, der dann dazu geführt hat, dass sie einen Antisemiten ausgewählt haben, der überhaupt erst dieses ganze Ding nochmal ins Rollen gebracht hat. Und dann so gesehen war auch die Offenheit da bei den ganzen anderen politischen AkteurInnen zu sagen, okay, wir müssen jetzt aber hier nochmal Kurs korrekten und jetzt mal was anderes machen. Und ich glaube, dass ohne halt diese ganze Bewegung wäre dieser ganze politische Prozess auch immer noch irgendwie im Sand, würde immer noch im Sande verlaufen. Von daher ist das schon echt eine positive Sache.
Kann man da langsam so ein Rezept, also ich meine, das ist ja auch so eine Gleichung mit trotzdem mit vielen Unbekannten, weil man nicht weiß, wie viel gleichzeitig zusammenkommen muss, damit halt sowas passiert. Aber kann man so ein bisschen so ein Rezept zumindest daraus ziehen, wie man es für die nächsten Aktionen, für die nächsten Male irgendwie gestalten muss, damit es relativ schnell geht?
Politische Prozesse.
Wenn ja, wollt ihr mir das geheim sagen?
Ja, wenn das alles so
schnell... Geheimnis ist ein Rezept von meiner Mama, kann ich nicht weitergeben.
Das Ding ist halt einfach, das, was man, glaube ich, historisch auch immer wieder beobachten kann, ist einfach, dass gesellschaftliche Veränderungen immer seine Zeit brauchen.
Ja.
So, und gerade wenn wir von den Strukturen sprechen, in denen wir unterwegs sind, so, ne, weil für uns gefühlt einfach, du siehst eine Straße, die ist rassistisch oder benannt nach einem Rassisten, man ändert sie. Punkt. That's the end of the story. So, und über all das, was wir im Vorfeld gesprochen haben, rassistische Strukturen, wer trifft welche Entscheidung, wer sitzt an dem Hebel, all das hat was damit zu tun. Dann, was passiert auf der Straße, was passiert irgendwie da draußen, welche politischen Bewegungen gibt es, all diese Sachen, die kannst du gar nicht so planen. So, und die Frage, und das ist für mich ja zum Beispiel der Grund gewesen, auch um in die Politik zu gehen, weil ich wusste, dass viele Entscheidungen, die wir gesellschaftlich treffen, dort entschieden werden. So. Ja. Und viele Prozesse, die ich jetzt auch mit bearbeite quasi, die haben vor 5 Jahren angefangen, aber da hat dieser Prozess nicht angefangen. Und es gab auch ein Außen drumherum quasi. Ja. Also eine schwarze, feministische, lesbische Bewegung in Deutschland, die viele Dinge ins Rollen gebracht hat. Schwarze, große Organisationen, die da sind, die politischen Druck aufbauen. Also es fügt sich ja immer alles zusammen quasi so. Und ich glaube, ja, es ist schwierig zu sagen, wie man diesen einzelnen Moment wieder kreieren kann, weil der Anlass immer noch ein furchtbarer war. Und zwar, dass ein schwarzer Bruder halt von einem Polizisten ermordet worden ist. Und die Frage ist ja genauso an der Stelle, wieso gerade da und nicht bei einem anderen.
Nicht bei jemand anderem oder nicht bei dem danach.
Die danach kommen. Und das sind dann auch wieder das Zusammenfallen wahrscheinlich möglicherweise von unterschiedlichen Krisen, die nochmal deutlich gezeigt haben, irgendwie eine abgefuckte politische Situation in den USA, eine weltweite Pandemie, von denen vor allem auch schwarze Menschen betroffen sind. Also all das hat sich irgendwie wahrscheinlich irgendwie hochgepusht, dass man an einem Punkt war, wo man gemerkt hat, so okay, we're sick of all that. So.
Und dann
ist es implodiert.
Genau, implodiert, genau, gar nicht explodiert, sondern implodiert. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, was für mich zumindest wichtig als Learning ist, ist eben so, we gotta be ready. So, wir müssen ready sein, wenn die nächste Welle kommt, so gesehen, oder wenn die nächste Tragödie halt wieder passiert, dass wir dann verstehen müssen, okay, dann passiert alles ganz, ganz schnell. Mhm. Wir müssen unsere Forderungen irgendwie parat haben. Ja. Wir müssen irgendwie schauen, die auch kommunizieren zu können an die Leute, die jetzt vielleicht gerade mit dem Aktivismus starten und dann spontan irgendwie Sachen machen wollen oder so weiter. Ich glaube, das sind alles so Learnings. Mhm. So, und dass wir als schwarze Community einfach jetzt besser darauf vorbereitet sein können, indem wir halt einfach robustere Strukturen haben und auch irgendwie robustere Netzwerke, damit das halt so gesehen mit auffangen kann. Und das ist so ein Learning, so mehr oder weniger daraus. Aber auch halt, wir können uns in den Zielen, die wir erreichen wollen, nicht abhängig machen von irgendwelchen großen Events, die gerade passieren oder so. Es wird nicht wieder eine Situation unbedingt geben, in der Leute gelangweilt sind, zu Hause sitzen und dann passiert dann die Sache mit George Floyd und auf einmal wollen alle auf die Straße und rausgehen und so. So, das wird vielleicht nicht wieder passieren jetzt erstmal in nächster Zeit, aber wir müssen uns unabhängig machen auch von so welchen Momenten irgendwie.
Aber der Punkt ist ja auch ein Stück weit, das tun wir auch, weißt du? Also wenn ich dann zum Beispiel drüber nachdenke, die erste große Veranstaltung, die wir hatten im Deutschen Bundestag, die letztes Jahr im November war, die PAD Week, People of African Descent Week, so da, wo unfassbar viele schwarze Organisationen zusammengekommen sind im Rahmen auch der UN-Dekade und so weiter und so fort. Der Grund, warum wir ein halbes Jahr später alle aus dem Nichts quasi politische Forderungen stellen können, ist, weil wir immer wieder und immer mehr und besser vernetzt sind, einfach so. Und wie du schon meintest, es wächst ja weiter. Ja, ja. So zum Beispiel in Kiel, wir haben Kollektiv Afrodeutscher Frauen gegründet, 2018 glaube ich, genau. Bei den letzten Treffen waren wir so viele wie noch nie. So. Und wir sitzen da und wir sprechen über all die Sachen, die wir wichtig finden für unsere Stadt, für unser Bundesland, was wir dort tun müssen. So, ne? Das heißt, ich glaube, das, was wächst, das zu institutionalisieren in irgendeiner Art und Weise, indem man irgendwie dranbleibt, sich weiter austauscht und so weiter, das muss passieren, das wird passieren. Und zwar unabhängig davon, ob andere das sehen oder nicht. So, ne?
Würdest du sagen, also du bist ja jetzt nicht im Bundestag, sondern im Landtag, dass man, ich glaube, was ich auch oft noch so sehe, wenn man mit politisch interessierten Deutschen redet, dass immer noch das Hauptaugenmerk ja wirklich so Bundestag, nur da kann ich was verändern. Mhm. Würdest du sagen, es ist eigentlich auch sehr wichtig für die Politik, aber für Aktivisten einfach auch mehr das Augenmerk auf Landespolitik zu werfen, weil man da ja eigentlich wirklich, da muss ja auch was verändert werden. Also man kann ja nicht nur die Hoffnung haben, alles muss im Bundestag passieren, sondern eigentlich die wirklich schwierige Arbeit und dass das, was du ja auch gerade beschreibst, diese kleinteilige Arbeit, dass man dann bereit ist, die muss ja eigentlich auf Landesebene passieren, oder?
Ja, es braucht halt alles. Ne? Also unser demokratisches System ist schon klug aufgebaut im Sinne von, dass wir auf nationaler Ebene Entscheidungen treffen, die alle betreffen und auf der anderen Seite in den Landesparlamenten dort Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen drin sitzen haben, die dort auch Entscheidungen tragen. So gerade wenn man über das Thema Polizei spricht oder Innenpolitik spricht. In der genuinen
Hauptverantwortung der Bundesländer oder wenn wir über Bildungspolitik sprechen, die genuine Hauptverantwortung von Bundesländern so. Und deswegen sind das ja auch Hebel, die wir haben. Das heißt, es muss immer ein Zusammenspiel geben von einerseits Landesebene und auch Bundesebene. In der Arbeit, die ich mache beispielsweise, weiß ich, dass ich in antirassistischer Politik viel auf Landesebene machen kann. Im Flucht- und Migrationsbereich sind die meisten Gesetze Bundesgesetze. Und wir haben immer die Möglichkeit, über Erlasse oder sonstiges noch ein Korrektiv in irgendeiner Art und Weise zu sein oder bestimmte Fragen wie Integration ein Stück weit selber zu organisieren. Aber da ist das meiste halt einfach auf Bundesebene so an Gesetzen, an denen du dich orientieren musst.
So. Genau, so. Aber also super viel passiert auf Landesebene, auch so, was so Antidiskriminierungspolitik angeht und so. Deswegen finde ich auch, es muss so ein Zusammenspiel sein. Ich würde noch einen Schritt weitergehen, dass auch sogar die Bezirksparlamente, also die Bezirksverordnetenversammlungen jetzt in Berlin, dass die auch mitentscheidend sind. Da ja, werden voll. Zwar nicht unbedingt so diese krassen strukturellen Fragen beantwortet oder Probleme bearbeitet, aber halt alles, was so Richtung Dekolonisierung geht. Und auch also Bildung durch Kultur und so weiter, das wird im Bezirk entschieden. Und das ist auch ganz entscheidend, um eben einmal so dieses Bewusstsein weiter zu schärfen, aber halt eben auch weiter so gesehen, dass andere so einen Bewusstseinssprung bekommen irgendwie und dass sich das Stadtbild halt auch verändert, andere Geschichten erzählt werden von anderen Seiten und so weiter. Auch das sind so diese langsamen Schritte, die man machen muss Richtung Dekolonisierung, Richtung antirassistische oder rassismussensible Gesellschaft und so. Deswegen, also auf allen politischen Ebenen ist es entscheidend.
Du hast vorhin EOTO erwähnt und Lebensrealitäten. Das reicht, das habe ich in der RTL-Podcast-Journalistenschule gelernt, für einen tollen Übergang. Achso, was war das denn? War das RTL? Also es ist RTL, sorry. RTL-Journalistenschule, RTL-Podcast-Schule. Nee, wegen des Afrozensus, frage ich. Weil der ist ja jetzt nochmal verlängert worden, aber nur bis zum 6. Also es ist jetzt offiziell, glaube ich, Schluss. Genau, jetzt ist der 7. Können wir ein bisschen darüber sprechen? Also ich fange direkt mal an, weil ich habe ganz viele Gedanken. Als ich den angefangen habe, der dauert ungefähr, also der Afrozensus ist eine Befragung, die sich an schwarze, jetzt müsst ihr mir helfen, schwarze Menschen, afrodiasporische,
afrikanische
Menschen,
afrodeutsche,
let's go, everyone gets one, genau, die sich eben an diese Menschen richtet und der Fragebogen dauert ungefähr so eine halbe Stunde. Ich habe den
Wenn man den schnell ausfüllt.
Echt?
I know what I want.
Ja, ich weiß nicht. Ein paar Leute haben schon ein bisschen gestruggelt, weil es ein bisschen lang war. Ja? So.
Okay. Ich habe den so eine halbe Stunde ungefähr gemacht und habe aber dann meine Mutter dann auch nochmal, also mit quasi mit meiner Mutter den Fragebogen gemacht. Das ist richtig lang gedauert. Wir mussten auf jeden Fall mehrere Pausen machen. und ich fand es halt so krass, weil also das ist ja das erste Mal, dass unsere Lebensrealitäten in dem Maße so erfasst werden. Ne? Und das ist ja irgendwie so eine totale grundlegende Arbeit, um überhaupt irgendwas über irgendwas sagen zu können, dass das noch nie passiert ist. Das wurde mir erst klar, als ich diesen Fragebogen ausgefüllt habe. Und dann habe ich irgendwie so darüber nachgedacht und habe dann auch viele Leute animiert, das zu machen und aber auch dann eben wirklich das
mit ihren
Verwandten.
Dir.
Sehr gerne. das dann auch mit ihren Verwandten zu machen, oder Menschen, die jetzt nicht so wahnsinnig internetaffin sind und da jetzt sich selber da irgendwie anmelden würden und den Weg zur Seite finden würden.
Nicht nur die afrodeutschen oder afrikabezogenen Menschen, sondern mit ganz vielen migrantischen Gruppierungen ist es so, dass es keine Erhebungen über sie gibt.
Ja, also das ist ja ein strukturelles absurd. Ding hier in Deutschland auch. Und ich meine, das kommt ja auch aus natürlicher Geschichte heraus irgendwie, dass es halt keine ethnischen Daten geben sollte über Menschen und so weiter. Hat ja auch alles seine Berechtigung, dass es nicht in Staatshänden sein soll.
Das verstehe ich, aber...
Ja, aber... Und das ist der Punkt, so die Daten, die wir halt brauchen, um Diskriminierung sichtbar zu machen und auch auf struktureller Ebene eben zu zeigen, okay, das ist nicht eine Sache, die mir jetzt als Individuum passiert, sondern das ist eine Sache, die wir kollektiv erfahren. Das sind Daten, die aber nicht jetzt unbedingt so personenbezogen sind im Sinne von, das ist Jeff, er ist ein schwarzer Mann, er wohnt im Wedding und er wohnt dort und dort, sodass der Staat so gesehen dann, wenn da mal andere an der Macht sind, dann irgendwie daraus dann damit Schabernack treiben könnten oder halt wirklich gefährliche Dinge machen könnten. So ist es nicht, sondern es geht wirklich darum, kollektiv abzubilden, was sind die Erfahrungen, die schwarze Menschen in dieser Gesellschaft machen irgendwie. Und genau, das macht den Unterschied aus. Und das ist das, was wir immer wieder erklären müssen irgendwie, weil natürlich oft dieser Reflex kommt zu sagen, so was macht denn mein Daten und so weiter und so fort.
Ja, absolut.
Aber da mussten wir halt auch dann genau erklären, die Daten sind eben die bleiben bei uns. Das ist eine schwarze Organisation, wir erheben die Daten, die bleiben auf unserem Server, wir haben dazu auch nur Zugang und so weiter. Wir haben echt sehr, sehr darauf geachtet, dass diese ganzen datenschutzrechtlichen Dinge auch eingehalten werden und so weiter. Genau, es ist ein sehr kompliziertes.
Also Leute System. Haben Angst, sie das selber ausfüllen, dass die Daten irgendwie an falsche Hände, in falsche
nicht,
Hände geraten.
Nicht nur das, sondern tatsächlich auch historisch. Also es hat ja auch unterschiedliche Gespräche gegeben mit unterschiedlichen Minderheitenorganisationen. Mhm. Zum Beispiel die jüdische Gemeinde beispielsweise oder der Zentralrat oder auch Organisation von Sinti und Roma. Mhm. Dass man durchaus in Deutschland und das auch nicht unberechtigterweise sagt, dass man es problematisch findet, mhm. Daten zu erheben von Minderheiten. Mhm. So, und auf der anderen Seite arbeiten wir so viel mit der Frage von Migrationshintergrund, mhm. wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, genau. irgendwie differenziert, schwieriger Begriff als solches, bildet auch nicht die Realitäten von den unterschiedlichen Minderheiten da mhm. und so weiter. Und dann denkt man sich immer so, okay, man blickt in andere Staaten, man guckt in die USA, dort hat man eine Datenlage über alle Gruppen und so weiter und so fort. Andere Geschichte so. Und deswegen ist es, ich finde es im ersten Impuls nicht merkwürdig, dass man dann Störgefühl hat. Mhm. Und alles andere in Deutschland würde mich wundern, wenn man sagt, Minderheitendaten außer, ja super, so eine tolle Idee, haben wir noch nie eine schlechte Erfahrung mitgemacht.
Kann auch das Innenministerium erheben. Genau, oder so. Verfassungsschutz genau, oder so, wo es sicher ist.
Von daher finde ich das total gut, wie dieser Prozess gestartet ist, dass die schwarzen Organisationen, EOTO sich da ja auch mit den unterschiedlichen Organisationen ausgetauscht hat und gesagt hat, wir respektieren das für andere Minderheitengruppen und Organisationen, aber wir für uns brauchen das, um damit arbeiten zu können, weil ansonsten führen wir Debatten um Rassismus, um schwarze Menschen, um andere Minderheiten immer nur auf einer gefühlten Basis.
Genau, ja.
Und das passiert immer und das ist ja das Gleiche, wir haben das vorhin ja schon mal angesprochen, ist ja der Punkt dann zum Beispiel auch eine Erhebung von, ja, wie sieht's eigentlich aus mit Rassismus in staatlichen Strukturen, hätte uns auch einen Schritt nach vorne gebracht, hätten wir das gemacht, ist eine bewusste Entscheidung eines Bundesinnenminister Seehofer zu sagen, wir machen das nicht, um zu zeigen, ich bin am Ende des Tages der Mensch, der entscheidet, wo Rassismusdebatten anfangen und wo sie aufhören.
Ja, also pure Machtdemonstration einfach von ihm, keine Frage. Ich finde auf jeden Fall, also es ist natürlich entscheidend, die Daten müssen bei den Communities bleiben, von den Communities selber erhoben werden. Da hat Deutschland auf jeden Fall auch noch viel nachzuholen, was, also ne, wie als EOTO konnten das jetzt machen irgendwie, aber es gibt auch nicht so viele Organisationen, die das machen können. Und das ist nicht, weil wir jetzt die Allergeilsten sind, sondern weil da Strukturen einfach fehlen. So, es fehlen Strukturen, also zum Beispiel auch in den Sinti und Roma Communities, einfach robuste Strukturen, dass dort Organisationen stehen können, wo Leute arbeiten und dann eben diese Arbeit machen können. Oder halt irgendwie, dass dann noch gewisses Wissen fehlt oder so weiter und so fort. Aber das sind ja alles Sachen, die eben durch Jahrzehnte von strukturellen Diskriminierung und Marginalisierung und so weiter passiert sind. Deswegen sind wir in dieser Situation. Mhm. Und jetzt müssten eigentlich ganz viele nachholende Maßnahmen eigentlich gemacht werden, um eben die Communities in die Lage zu versetzen, dass sie eben diese Daten aufheben können oder aufnehmen können. Und genau, dieses Problem, dass eben keine Daten da sind, dass es alles so unsichtbar ist, das ist ja auch eine Sache, da wurde Deutschland auch schon öfter angeschwärzt, was das angeht. So, es waren jetzt im Rahmen der UN-Dekade, waren Expertinnengruppen hier in Deutschland, sind durch das ganze Land getourt, um eben die menschenrechtliche Situation von schwarzen Menschen sich anzugucken. Und da haben sie auch bemängelt, mehrfach an unterschiedlichen Stellen, dass es eben komplett keine Datenlage dazu gibt und dass wir dass wir unbedingt diese Daten haben, um eben das sichtbar machen zu können. Da sehen wir uns auch so gesehen als eine Maßnahme in diesem Zusammenhang. Gleichzeitig muss ich aber auch wieder sagen, wir müssen ein bisschen so unsere Erwartungen an Daten so ein bisschen runterschrauben, weil sich ja auch in anderen Ländern zeigt, wo wir das ganz klar zeigen können, dass schwarze Menschen jetzt in den USA zum Beispiel überproportional von Inhaftierungen und so weiter betroffen sind. Selbst das ändert ja nicht sofort was, nur wenn man es sichtbar macht. So. Aber was es ja schon ändert, ist eben das Bewusstsein auch innerhalb der schwarzen Communities zu sagen, ey, so, wir fühlen das nicht nur, sondern da seht ihr es auch noch schwarz auf weiß. Es passiert nichts. So, was ist hier los? Und das kann natürlich auch einen krassen Moment des, auf die Straße gehen, sich dagegen aufbegehren und so weiter. Das kann natürlich auch dazu führen. Deswegen freue ich mich darüber, wenn wir das in Deutschland auch haben könnten, wenn wir dann einmal diese Daten haben. Aber ich habe jetzt nicht so eine große Erwartung, dass, weil diese Daten da sind, auf einmal jetzt diese ganzen Ministerien sich denken, die ganzen PolitikerInnen sich denken.
Die haben doch nicht gelogen.
Die haben ja doch recht. Es gibt ja Rassismus.
Was?
Jetzt müssen wir aktiv werden. Das kann ja nicht sein, dass wir das die ganze Zeit nicht gemacht haben.
Ja, das war einerseits irgendwie ein schönes Gefühl, dass es jetzt endlich gemacht wird. Auf der anderen Seite fand ich das, gerade als ich das mit meiner Mutter gemacht habe, manchmal auch so extrem ernüchternd zu sehen, dass obwohl Generationen zwischen uns sind und wir eine komplett andere Biografie haben, na gut, ich wollte gerade lügen, dass ich in Deutschland geboren bin. Was ist denn los mit mir? Bin ich nicht, aber egal.
Bitte nicht lügen.
Trotzdem hatte ich echt, das fand ich das irgendwie auf eine Art, ja, schon ziemlich ernüchternd zu sehen, okay, uns trennen 30 Jahre, aber irgendwie die Erfahrungen sind oft dieselben sogar. Also es hat sich erschreckend wenig getan. Klar, in mancherlei Hinsicht total, aber eben nicht genug. und nicht so, dass der Schmerz dann irgendwie, also im Gegenteil, ne, dass man sich dann eher dann so über den Schmerz austauscht.
Aber genau diese Zeitdimension ist extrem wichtig.
Ja.
So, wenn wir haben jetzt mit dem Afrozensus einmal angefangen. Meinetwegen im nächsten Jahr oder in 2-3 Jahren machen wir das nochmal. Und so weiter und so fort. Wir können sukzessive sehen, dass sich nichts verändern wird. Dann wahrscheinlich.
Spoiler.
Es wird sich verändern. Aber das ist eben wichtig, das klar zu machen, weil bei der nächsten Rassismusdebatte heißt es dann wieder, ey, schwarze Menschen, oh Gott, ich bin total geschockt, ich habe jetzt von diesem Ding gehört, was Rassismus heißt. Und das soll es hier in Deutschland auch geben. Erzähl doch mal von deinen Erfahrungen und so weiter. Aber dann können wir endlich mal vielleicht einen Schritt weiterkommen in den Diskurs darüber und nicht immer wieder anfangen bei Null, sondern wir können sagen, ey, erinnert ihr euch noch? Wir hatten das doch schon mal. Außerdem gibt es auch noch die Studie dazu und so weiter. Lasst uns jetzt mal versuchen, weiterzukommen in der Art, wie wir über Rassismus reden, auch in unserem Verständnis von Rassismus. Und das wünsche ich mir so sehr für Deutschland, dass wir jetzt endlich mal aus diesen Babyschuhen rauskommen, was den Diskurs über Rassismus angeht.
Eine Frage noch an dich. Also zum Parteiensystem hier in Deutschland und du ja auch als Grünen-Politikerin und eben auch als schwarze Frau. Ich finde das so unglaublich interessant, wieder an Amerika-Vergleich, weil du auch AOC angebracht hattest. Und weil ich AOC liebe.
I feel you, ich kann es verstehen. Ja. Das ist völlig okay. Können es alle admitten hier.
Ja. Nein, und zum Beispiel, ich fand es bei dir toll, als ich mich jetzt vorbereitet habe und deinen Instagram-Kanal. Du bist, glaube ich, die erste deutsche Politikerin, Politiker, die so ein Social Media Präsenz hat, die so sagt, du sagst ja immer, was du vorhast in der Woche. Also du ziehst ja wirklich Leute sehr ein, was ich mich immer frage, warum macht das keiner? Also deswegen, das finde ich schon mal toll, dass mal jemand hier macht. Das finde ich schon. Und dann eine andere Frage, die mich immer beschäftigt, dieses Thema. Also zum Beispiel jetzt, ob jetzt eine schwarze Frau ist, ein schwarzer Mann oder jemand weiß ist, der in die Politik will, immer so dieses Wählen. Also es ist ja immer so, das Allerheilsmittel wird ja immer so rausgestellt, als Wähle, dann kannst du was verändern. Wo ich ja denke, wirklich? Also wie viel kann ich verändern? Und in Deutschland, was mich ja eigentlich noch mehr aufstößt, und das ist so die Frage, wenn man hier als zum Linker oder irgendwie kommunistisch angehauchter oder mit irgendwelchen bestimmten Prinzipien in die Politik geht, muss man sich ja sehr einer Partei unterordnen. Also hier kannst du ja nicht sagen, in Amerika hat ja, ob es jetzt Ayanna Presley ist, AOC und so, die können ja wirklich sagen, wir sind Demokraten. Wir haben das Geldbacking und wir lassen uns gegen renommierte Kandidaten aufstellen, egal was Pelosi, egal was Schumer sagen. Was ich eigentlich viel erfrischender und schöner finde. Weil,
echt?
Ja.
Okay.
Also das Geld ist es nicht deswegen, es ist sehr zweischneidig, weil natürlich das Geld ist natürlich auch schädlich, wobei man jetzt ja auch in den Vorwahlen gesehen hat, dass das Establishment der Demokraten unglaublich viel Geld gegen alle Squad-Member gestellt haben und sie haben alle verloren. Mhm. Aber so der Ansatz, dass du dich nicht unterordnen musst, ob es jetzt den Grünen sind oder den Linken, ich wüsste nicht, ob wenn ich in die Politik gehen will, wo ich hin will.
Naja, aber du hast ja in den USA einfach dieses Problem nicht, weil es nur zwei gibt. Du hast halt die Republikaner, du hast die Demokraten und wenn du irgendwas wenn du zu irgendeiner anderen Partei gehst, es gibt glaube ich auch irgend so eine grüne kleine Partei da oder so, dann weißt du safe, du kommst einfach nicht rein ins politische System rein.
Ja, aber das ist nicht, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, meine Sache ist eher der Ansatz der Parteien. Also auch wenn es ein Mehrparteiensystem gäbe in Amerika, wenn es nicht diese Hürde gibt, dass dir in dem Fall jetzt zum Beispiel die Grünen sagen, wenn du wirklich radikal an die Sache rangehst und radikale Ansichten hast, könnten die Grünen bei dir ja sagen, hör mal zu, Aminata, nein, wir stellen dich nicht auf.
Ja, aber das Problem, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was... Ich glaube tatsächlich, dass wir ein durchlässigeres System haben als in den USA, was diese Frage angeht. Und ich glaube, du glaubst also... Nee, aber du hast doch in den USA mit einer demokratischen Partei genau auch diese Reflexe gehabt. Also es war jetzt ja nicht so, dass alle gesagt haben, hey, super AOC, du kommst,
alles
amazing.
Aber sie konnten es nicht verhindern.
Sie konnten es nicht verhindern, weil sie dann am Ende des Tages die Stimmen hatte, die sie brauchte, um da reinzukommen. Aber du hast es ja in Deutschland genauso. Am Ende des Tages bist du immer abhängig von Stimmen, die dich wählen, irgendwo hinzukommen.
Aber die Frage ist doch, wirst du direkt gewählt oder ist es dann halt über dieses Parteiensystem? Und was man ja schon sagen muss, jemand, der wie eine AOC von der Seite so gesehen reinkommt, die selber schon irgendwie eine Social-Media-Präsenz hat irgendwie vorher und dadurch einfach eine Macht hat, hat natürlich eine komplette andere Freiheit, irgendwie auch gegen das eigene Party-Establishment zu gehen, was ja am Anfang auch viel gemacht hat. Da ist sie jetzt auch ein bisschen zurückgerudert irgendwie, weil sie auch gemerkt hat, okay, die Mühlen sind halt irgendwie doch, die malen langsam. Aber trotzdem ist es so, dass ich finde, also so eine AOC, dass die dann einfach so reinkommen kann und dann es geht um ihre Person und dann kann sie halt eben mit den anderen von der Squad dann schön radikal dagegen steuern. Ich weiß nicht, inwiefern das in Deutschland, in dem Parteiensystem, in dem wir sind, möglich ist, auch so gesehen, wenn man neu reinkommt, dann mit so einer Radikalität in Anführungszeichen halt auch gegen das eigene Party-Establishment oder generell gegen dieses ganze System so gesehen wettern zu können. Weil es ja schon so ist, und das ist ja auch, das kommt ja auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass wenn man in eine Partei geht, ich habe schon gemerkt, dass ich, man überlegt natürlich 2-3 Mal irgendwie, wie man Sachen formuliert und so, und dass man schon in gewisser Weise ein bisschen sich runterfährt. Zumindest bei mir war das so in meiner Radikalität. Das sind ja unterschiedliche Sachen, über die wir oft reden. Ja. Das sind unterschiedliche Rollen irgendwie, die man da erfüllt. Aber die Frage ist doch so, wäre es nicht schön, wenn wir diese Radikalität, die auch in den Communities ist, die auch 1:1 mitnehmen könnten in die Parlamente?
Genau. Ja, aber also ich weiß nicht, sorry, ich bin auf einem komplett anderen Planeten unterwegs, weil ich diese Unabhängigkeit, die ihr beschreibt in den USA, einfach partout nicht sehe. Also weil du nicht, sie ist ja keine alleinstehende Kandidatin, die nicht unter einem Parteiticket unterwegs ist. So, und deswegen ist das für mich, also deswegen verstehe ich die Logik nicht dahinter.
Also meine Logik dahinter ist ja, dass sie sich nicht, was auch Jeff gerade sagte, sie muss sich halt nicht anpassen. Also sie kann ja, ob es jetzt eine Cori Bush, also wenn du dir jetzt auch jetzt die neue Crop anschaust, so eine Cori Bush, die ja noch mal radikaler ist als AOC oder in Moncler Jones und sowas in New York, die ja wirklich noch mal progressiver sind. Und die ja wirklich, was da an Geld gegen die gestellt wurde und Pelosi und also die haben ja wirklich, und das ist so mein Punkt, das ist so meine Logik dahinter. Also, dass es hier nicht die Möglichkeit gäbe für jemand, der wirklich radikal dagegen vorgehen will, dass der sagt, ich gehe zu den Grünen und die Grünen würden sagen, okay, das sind eigentlich viel radikalere Ansichten, als wir sie haben, aber wir geben dir trotzdem eine Chance, in den Bundestag oder in den Landtag zu kommen. Und das sehe ich, also das ist meine Frage. Das ist für mich so was. Das, obwohl dieser Geldfaktor und das Zwei-Parteien-System natürlich weit unterlegen sind. Aber diesen Aspekt finde ich sehr interessant und auch, ich glaube, dadurch kann mehr verändert werden, vielleicht.
Ich vor allem noch mal da oben drauf noch. Gilt ja nicht nur für Leute, die jetzt neu reinkommen, ne? Also so ein Bernie Sanders zum Beispiel. Der hat sich komplett, also das ganze Partei-Establishment hat sich komplett gegen den verschworen natürlich und hat leider jetzt zum zweiten Mal gewonnen, so gesehen, in dem Kampf, ihn zu verhindern und so. Aber genau, sowas ist in den USA möglich, ne? Dass da so jemand kommt, der irgendwie zu den Leuten spricht und eben nicht zur Partei spricht, die letztendlich Geldinteressen vertritt. Ja. Was natürlich das Problem ist, dass genau in dem selben System eben auch ein Trump möglich ist. Und dann natürlich auch eben als ein Quereinsteiger irgendwie dann Präsident werden kann und so. Das heißt, es gibt da immer irgendwie unterschiedliche Abwägungen, das schon. Aber ich würde schon sagen, dass es würde in Deutschland auch gut tun, wenn das Parteisystem oder die Art und Weise, wie man so gesehen in die Parlamente kommt, wenn das ein bisschen durchlässiger wäre, ein bisschen offener wäre und eben, dass man nicht durch diesen Gatekeeper-Partei gehen muss.
Ja.
Das würde, glaube ich, dem System insgesamt gut tun.
Kurz ein bisschen was pluggen. es gibt ja so eine Initiative, die heißt Brand New Bundestag, dessen Jury ich auch sitze. Und stehe ab und zu mal was tweete. Genau, und die ist ja, also im Grunde ist ja nach Brand New Congress gemodelt, was ja irgendwie AOC und so allen. Und das fand ich, das war auch wieder sowas neben dieser Petition, die dann irgendwie die 50.000 geknackt hatte, wo ich dann wieder das Gefühl hatte, okay, das geht schon. Und da gibt's also ein paar KandidatInnen, die auf jeden Fall extrem, also es gibt auch ein paar, ich will die jetzt nicht namentlich nennen, die schon sehr nah am Establishment sind, wo ich mich dann frage, naja, weiß ich jetzt nicht, wie viel progressiver und liberaler die jetzt sind, als sie.
Wer nochmal?
Bitte? Ich hab's nicht verstanden. kann niemand. You tried it. Aber es gibt auch andere Kandidaten, zum Beispiel Ed Greve oder so. Das sind, weißt du, das sind für mich extrem vielversprechende Kandidaten und ich kannte ihn vorher nicht. Ich hatte vorher nicht so viel. Und ich glaube, das ist sowas, was ich mir dann auch von Brand New Bundestag verspreche. Weil es gibt ja auch nicht, es ist ja auch nicht jeder super Social Media affin und hat direkt dann irgendwie so eine Followerschaft. Aber wenn du so einen Boost bekommst, in welcher Form auch immer, kann ich mir vorstellen, dass das nochmal alles so ein bisschen demokratisiert auf eine Art, so. Das war mein kleiner.
Aber ich meine, vielleicht kannst du es auch mal ganz kurz besser einschätzen. Also wie wahrscheinlich ist das denn, dass ihr da Kandidaten reinbekommt, auch über diesen Brand New Bundestag?
Naja, das sind so ein bisschen, es gibt so strategische Überlegungen, die vorher irgendwie passieren. So sagt man jetzt, man nimmt jetzt jemanden, der irgendwie nicht zu radikal ist, aber viel größere Chancen hat, da irgendwie reinzukommen und irgendwie an, also sozusagen eine relativ breite Mehrheit irgendwie zu bekommen und der auch erfahren ist? Oder macht das das ganze Prinzip von Brand New Bundestag dann völlig, also macht das das dann irgendwie obsolet und absurd, wenn du versuchst, jemanden zu nehmen, der sowieso sehr nah irgendwie am Establishment ist? Also ich würde dann eher natürlich den radikaleren Weg gehen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich damit alleine bin, aber die Jury ist auch völlig, also richtig, wie ich finde, auch so zusammengesetzt, dass es eben aber auch nochmal irgendwie zwei Stimmen gibt, die jetzt nicht so super radikal sind, wo dann die Gespräche auf jeden Fall dann irgendwie so sind, okay Leute, wollen wir jetzt, ich hoffe, dass ich mich gerade nicht so in die Nesseln setze, aber wo wir dann irgendwie darüber sprechen, so wollen wir jetzt irgendwie eine Kandidatin aufstellen oder eine Kandidatin, die ich aufstellen, pushen, die jetzt, weiß ich nicht, einen starken wirtschaftswissenschaftlichen Background hat und sich in den und den Dingen irgendwie auskennt und schon wahrscheinlich in der freien Welt größere Chancen hätte? Oder wollen wir uns jetzt irgendwie hinter jemanden stellen, von dem wir überzeugt sind, wo wir aber denken, dass da vielleicht noch ein Weg ist irgendwie, so vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, Media Training oder was weiß ich, was es alles gibt. Das sind immer so ein bisschen so die Überlegungen. Und ich meine, also ich kann irgendwie beide Seiten verstehen, habe aber auf jeden Fall meine ganz eindeutige Haltung, die ich dann da in den Zoom-Jury-Sitzungen kundtue. Mehr darf ich aber auch nicht verraten.
Ja, aber danke schon mal dafür, ne?
War schon. Ich will unbedingt jetzt, weil vorhin haben wir auch über Netzwerken gesprochen und ich finde, das ist auch so ein schöner Gedanke, so von diesen ganzen Sachen, die jetzt irgendwie passiert sind, dass man daraus mit so einem Netzwerk irgendwie raus, also die Netzwerke gab es vorher, aber jetzt sind die noch mal ein bisschen stärker und jetzt kommt man auch endlich dazu, also ich war bei dem Black Ladies Matter Barbecue vor 2 Wochen, glaube ich, das war richtig schön. Und dann auch noch mal irgendwie so, dass jetzt nicht immer alles nur Kampf sein muss, also dass man auch mal irgendwie zur Ruhe kommen kann, dass es einem genauso zusteht, wie halt irgendwie demonstrieren zu gehen. Und dann haben wir uns verabredet zu dem krassesten Event des Jahres, wie ich finde, und zwar das Versus Battle Brandy versus Monica.
Was ist das?
What are you talking about?
Oh my God. Give me your black cards. Both of y'all. No. What?
Ach so, ja stimmt. Schwarz zu sein bedeutet ja auch eine gewisse Kultur zu leben. Ist ja klar. Weil Schwarze sind ja immer so und so.
You know what? It's okay. It's fine. Ich gehe da nicht drüber. Aber habt ihr es wirklich nicht mitgekriegt?
Worüber?
Deswegen sage ich ja, was ist das?
Es gibt so Versus-Events. Da werden so Stars von früher gegeneinander, also die machen Events, heißt es. Nee, es ist wirklich so. Es ist wirklich so ein Event. Das ist so ein Instagram-Live-Event. Das ist halt so ein Covid-Ding. Man kann ja keine Konzerte geben, bla bla bla. Also gibt es so ein Instagram-Live, wo dann zum Beispiel... Ja, Brandy gegen Monica. Das war das krasseste Event des Jahres. Die sitzen halt nebeneinander und geben sozusagen ein Konzert, aber battlen sich. Und am Ende hat halt jemand gewonnen.
Ernsthaft von Brandy und Monica?
Ernsthaft von Brandy und Monica?
Ach so, okay. Ich dachte, Leute reden über die beiden und sagen, wer besser ist oder so.
Ich glaube, das muss ich komplett neu...
Waren die nicht befreundet? Aber die haben sich auch einen Typ geschnitten.
Ich muss dir die Doku schicken zwischen Brandy.
Ja, immer Rivalen.
Ja, aber die hatten auch mal so eine freundschaftliche Phase.
Wer ist denn Monica? Niemand ist Monica, oder?
Hä? Ich war auf jeden Fall krass für Monica.
Brandy and Monica.
Ja, okay, dann let's go. Rapid Fire Round. Brandy, also du hast ja schon deine Allianz im Tag gemacht. Brandy, okay. Aminata?
Ich hatte noch nie das Gefühl, ich muss mich entscheiden.
Entscheide dich jetzt bitte.
Okay, ich sag einfach Brandy. Tod.
Okay, schon zweimal Brandy. Jeff?
Ja, also ich habe ja Brandy und Monica kennengelernt durch That Boy Is Mine.
Und achso, ich dachte gerade in For Real.
Nein, du warst schon so, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, so. Nee, damals als Elfjähriger oder keine Ahnung, wie alt ich da war. Ja. Ich habe halt nur Brandy gesehen danach auch, also so sichtbar. War nur Brandy, sorry.
Okay.
Ja, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Ari, möchtest du noch was sagen? Monika? Also zweimal Monika, dreimal Brandy.
Ist doch ein guter Schnitt. Krass.
Ja, ist okay, kein Problem. Ja, ich habe noch mehr.
Aber was ist denn jetzt mit, was wolltest du uns sagen mit diesem Versus-Ding?
Das ja, ist ich wollte, cool, halt, ist also ich wollte mein Rapid Fire, meine Rapid Fire Round einläuten damit. Und wollte aber halt... Es wird immer besser. Welche, sag mal, welche du am besten findest? Weiß ich nicht, das war für mich schon die krasseste Frage, aber ist egal.
Ich finde, man sollte sie eigentlich zwischen zwei schwarzen Frauen entscheiden.
Doch, das muss ja schwer sein. Das kann ja nicht, also nicht das zwei. Oh mein Gott. Okay, pass auf, dann habe ich noch was. Cardi B oder Megan Thee Stallion?
Oh, both. Einfach.
Megan.
Ja, okay.
Nee. Ich erkläre nochmal das Spiel, Leute. Ja, okay. Entweder oder.
Also, wir spielen Spiel.
Achso, not clicking, okay,
das
ja.
Ist
Ich bin, also einfach, weil Megan Thee Stallion gerade so ein bisschen was Neueres für mich ist, bin ich jetzt gerade mehr auf dem Film. Aber ich liebe Cardi eigentlich auch. Und deswegen, ich finde das echt schwierig.
Das ist ein schwieriges Spiel, aber es ist ein tolles Spiel.
Das ist
Spiel.
Wirklich ein schwieriges Spiel, aber es soll ja Rapid Fire sein. Ne? Ich sage jetzt einfach mal...
Kissen langsam, Slow Fire.
Slow Fire, Slow Fire Burning, Slow Burn. ich würde auf jeden Fall sagen Megan. Weil
ja, sie ist heftig. Beide sind heftig. Aber okay, ich entscheide mich heute jetzt für Megan.
Auch Team Megan.
Ja. Ich finde Cardi B cool, weil die ein bisschen politischer ist auch, ne?
Ach, Megan auch. Ja. Aber ja, ich glaube, sie hat sich nicht so laut geäußert wie Cardi.
Wie das war schon da war.
Cardi. Mhm. Cool. Und du?
Ich bin auch Cardi B. Sie hat auch heute gerade wieder einen schönen Twitter-Beef mit Candace Owens.
Ja, das habe ich mir heute Morgen um 6 angeguckt, weil warum auch immer. Ich habe es reingezogen. Alles.
Oh, das habe ich
die Storys und so. Ja. Dann hast du noch Hausaufgaben zu machen.
Ich habe auch was dazu anscheinend.
Okay, ich habe
zwei Megan, drei Cardi, oder? So war es jetzt.
Drei Megan.
Ein Max.
Katrin Göring-Eckardt oder Robert Habeck?
Ah, das ist richtig gemein. Nee, ich weiß, wie ich das beantworte.
Ja?
Ja. Aus so einem Lokalpatriotismus heraus sage ich jetzt einfach Robert Habeck.
Ich habe gedacht, jetzt, dass du...
Feministisch.
Feministisch.
Ja. She's not that predictable. Ja.
Das ist auf jeden Fall eine Frage.
Übrigens, solange keiner du noch nachdenkst, denen, ich mag beide. Falls ihr das hört.
keiner kann ich auch nicht anscheinend.
Oh,
okay.
Oh.
Oder beide? Oder
Be- ja, so hätte ich geantwortet. Beide schneiden wir raus, wir sagen nur keiner. Wir steigen auch so damit ein. Komm, sag mal. Okay, wirklich nicht? Man muss sich halt entscheiden.
Ich bin ganz ganz einfacher Mensch. Ich hasse seinen Dialekt. Deswegen bin ich für sie.
Echt?
Hat er einen Dialekt?
Ja.
Ja, okay. Nehme ich das nicht vor aus Schleswig-Holstein? Worüber reden wir?
Ein Akzent. So einen nordischen nicht, Akzent, oder was hat er noch? Hat er einen nordischen Akzent?
Wo kommt denn der her?
Schleswig-Holstein.
Ich weiß nicht, ob er wirklich... Nee. Ich weiß nicht, woher der kommt.
Wir sind einfach so am Spekulieren hier gerade. Dabei ist das ganze Wissen der Welt und der Menschheit ist in unseren Händen.
Das ist alles, was ich will.
Ja, das ist auch ein guter Grund, dass du ihn wählst.
Ich glaube,
ich nehme jetzt einfach Katrin.
Sag mal. Übrigens, pass auf, darauf bin ich besonders stolz.
Ich habe jetzt Katrin genommen.
Hast du?
Ja.
Sehr gut.
Support the women.
Das heißt, ich würde auch Katrin nehmen. Du nimmst Robert. Zweimal Katrin, einmal Robert.
Ich will auch Katrin.
Dreimal Katrin?
Katrin.
Girl. Viermal Katrin, Robert, ja, gut. Müssen wir ihm ja nicht erklären. Franz Josef Strauß, da bin ich so stolz drauf.
Oder
Franz Josef Strauß. Oder Franz Wegner von der Bild.
Franz Josef Strauß.
Ach, Franz Josef Strauß.
Weißt du warum? Ich habe heute so einen Twitter-Thread gelesen, weil Markus Söder hat ja, wie wir wissen, so eine krasse Obsession irgendwie mit Franz Josef Strauß.
Ja, alle Leute
alle
aus Bayern.
Dann, CSU.
Ja, und dann hat halt der...
das ist deren Ronald Reagan. Das ist deren Ronald Reagan.
Ja, aber es ist wirklich...
Das ist echt so... Das ist so prototypischer... Aber ist das so?
Es ist wirklich so.
Ja, weil er ist einfach so der prototypische CSU, das ist genau, was wir sein wollen. Ein dummes Arschloch einfach nur, was seinen Scheiß durchzieht und noch ein bisschen Rassismus rein sprinkelt.
Und
genau,
ich glaube,
unser
so alle 3 Jahre immer in so einem krassen Skandal verwickelt war und es einfach niemand interessiert hat. Also der hat so krass, also ich bin diesen Twitter-Thread dann durchgegangen, der hat so Affären gehabt wie die Onkel-Alois-Affäre. What's that?
Good to know.
Dann hat er einem so ein Rufonkel, also es war nicht mal ein richtiger Onkel von seiner Frau oder so, hat er dann, der hatte irgendwie 80 Millionen Euro Schulden oder so und dann hat er das irgendwie dann so ein bisschen gedeichselt und dann waren es nur noch 8. Dann wurde daraus die Onkel-Alois-Affäre. What? Ich weiß, also, naja, auf jeden Fall Franz Josef Strauß oder
ja,
der.
Aber genau deswegen passt er doch super rein in das Bild. So CDU. CDU, ja, CDU ist doch komplett einfach nur ein Skandal nach dem nächsten und interessiert am Ende keinen.
Und das interessiert also wirklich keinen.
Philipp Amthor ist ja auch relativ leicht da durchgekommen, würde ich jetzt sagen, so durch die ganzen Affäre.
Ne?
Und dann hat er sich damit eigentlich seine Sporen verdient. Die denken sich so, okay, der ist robust.
Ich glaube, der
okay. Da kann seinen gemacht. Scheiß machen und fällt trotzdem nicht. Das ist einer von uns.
And he still came through, ja. Das ist schon. Also, für wen entscheidet ihr euch?
Ich habe mich schon entschieden, schon gleich am Anfang. Ich habe einfach Franz Josef Strauß gesagt.
Ja, ne, weil Franz Wagner ist auch, also die sind beide eklig, aber zumindest der eine tot.
Ja, also ich, mein Impuls war einfach, also der beeinflusst mein Leben nicht.
Der kann gar nichts mehr machen.
Der hat nämlich gar keinen Puls mehr, das war dein Impuls. Die Journalistenschule, was nimmst du?
Ja, ich finde es auf jeden Fall schwer, dass ich in irgendeiner Sache für Franz Josef Strauß stimme, ne? Aber ich finde das Argument, dass er einfach im Jenseits ist und nicht mehr uns wehtun kann.
Aber der hat Söder so geprägt, das wird uns noch wehtun. Ist das ein Kanzlertyp? Boah, ich möchte da nicht drüber reden. Ich möchte nicht drüber reden. Ich kriege auch Sodbrennen jedes Mal, wenn man über Söder spricht. Aber ich habe noch ein paar, aber...
Ja, mach mal. Aber du musst das ein bisschen schneller.
Okay, pass auf. Rapid Fire ist irgendwie... Ja. Dann machen wir. Angela Merkel oder AKK?
Angela Merkel.
Angela Merkel, keine Frage. Was ist das für eine Frage? Hallo, wir lieben sie alle.
Ja,
okay. Nee, aber ohne Scheiß, ich hätte es nicht gedacht, dass jetzt so zum Ende der Zeit von Angie, dass ich mir denke, erstmal, ne, dass sie einen raushaltet, schon so, die ist Krisenkanzlerin, keine Frage. Aber dass ich ernsthaft mir denke, boah Mann, ey, hoffentlich, es wäre so schön, wenn sie noch eine Legislatur machen würde.
Ja.
Und ein bisschen Sorge habe vor der Zeit nach Angie, zeigt uns doch einfach auch so, dass es eigentlich echt eine krasse Person gewesen. Krasse Person, Persönlichkeit.
Aber auch krass beschissene Zeiten. Krass beschissene Zeiten mehr
hat sie auch erlebt. Aber einfach so diese Sorge davor, was danach nachfolgt irgendwie. Wer sich da jetzt schon irgendwie in die Zielgeraden oder was, in Startlöcher begibt irgendwie, das ist echt traurig.
Fragen, wer euch am liebsten wäre?
Als Bundeskanzler?
Ja, als Nachfolge. Also was so das kleinste Übel wäre.
Norbert Röttgen.
Röttgen, ja?
Von der CDU jetzt, oder? Mhm.
Ja, also...
Egal.
Also okay, das ist eine andere Frage, ja. Also ich bin jetzt von CDU als Nachfolger ausgegangen. So.
Einmal realistisch und einmal unrealistische. Wunsch.
Okay.
Wunschkanzlerkandidaten.
Was es wahrscheinlich wird.
Ja. Ich würde auch sagen, also Norbert Röttgen, so, wer von denen, die jetzt die realistischen sind, obwohl das eigentlich wirklich realistisch ist, aber von denen, die ja noch am realistischsten gehandelt werden, wäre das noch einigermaßen, wäre es die beste Option.
Ist der nicht auch so uralt?
Nee, der ist gar nicht so super alt.
Der ist auch schon lange da.
Genau, der ist schon lange dabei. Er ist irgendwie auch formbar, habe ich das Gefühl, irgendwie, und lässt sich auch beeindrucken.
Flexibel sind sie alle. Ja. Also, das ist schon so.
Ja. Rückgratlos, meinst du? Flexibel im Sinne von rückgratlos, ja. Kannst du ja gerne sagen.
Wow. Boah. Ich wäre für den Sohn von Laschet.
Der sieht aus wie Ryan Gosling, ne?
Ryan Gosling
der Sohn
für
von
auf
Laschet
Crack.
Sieht aus wie Ryan Gosling.
Auf Crack, aber.
Auf Crack.
Er ist so, der ist so die Wishlist-Version.
Ist wirklich so.
Nee, Wish, genau, wie heißt das? Wish. Was, wen würdest du denn wünschen, Aminata?
Jetzt von denen, die potenziell dann da auch in der ersten Reihe stehen? Von den unterschiedlichen Parteien? Ja, dann würde ich mir natürlich irgendwie aus meiner Partei Leute wünschen, so die das machen, alles
andere. Und wen?
Annalena oder Robert Habeck? Oder beide? Ich finde, man kann diesen Job auch 50-50 aufteilen. Das wäre mal was.
Das finde ich übrigens auch, dass es möglich sein sollte. Aber wenn ich irgendjemanden ausdenken kann, der in der Politik ist, dann ist doch klar, wen ich da sehen will.
Nee, Jeff!
Nee.
Yourself!
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht mich, weil ich bin ja nicht gestört, dass ich diesen Beruf mache. Sondern Amina natürlich. Amina wäre eine großartige Kanzlerin.
Girl, we want you. Das war eine einzige Veranstaltung nur, damit wir am Ende dazu kommen.
Genau das drop.
Und Amina wollte jetzt auch eigentlich gerne was sagen. Sie wollte es nämlich gerade announcen, einfach jetzt hier in diesem Podcast. Genau. Und so.
Wir haben die Ehre.
Sich ausgewählt.
Ja.
Nee, aber können wir ja noch mal warten, 20 Jahre. Wer weiß, was passiert.
Genau. Ja. Nächste Frage.
Ja, wir kommen leider auch zum
Übrigens
Ende.
Übrigens, der Sohn von Armin Laschet sieht wirklich Ryan Gosling sehr ähnlich.
Ja, aber das darfst du nicht so laut sagen, weil das will er hören. Das stimmt nicht. Ah, okay.
Er sieht gar nicht so aus wie der. Voll. Gar nicht. Ich kriege hier die ganze Zeit Mixed Messages. Soll ich es jetzt sagen oder soll ich es nicht sagen?
Nein, nicht. No. Wie heißt der nochmal? Armin oder so? Nee. Armin ist der Vater.
Nee, das ist der Vater. Und ich hoffe, dass sein Sohn nicht auch Armin heißt.
Johannes.
Ich glaube, der heißt Charlie oder
Johannes.
So.
Johannes. Joe Laschet.
Stimmt.
Joe Laschet.
Der hat aus Johannes Joe gemacht.
Ach. Was macht Joe eigentlich?
Finden wir es heraus.
Ist Instagram, ist Influencer.
Ja?
Nee, er ist Sohn auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, der hat BWL studiert. Lass mal ehrlich sein. Okay. BWL studiert und hat dann, irgendjemand hat mal gesagt in der Mensa, du siehst aus wie... Ryan? Bist du Ryan? Und seitdem macht er das, was er da macht. Aber der hat nicht ach, wenige Follower, ja, ne?
Achso, oder machst du was anderes?
Ich suche gerade. Okay. Okay. Mode-Influencer.
Er ist ernsthaft Influencer.
Ja, das sagt zumindest hier diese Augsburger Allgemeine.
Ja, die wird's wissen.
Die wird's wissen. Die hat recherchiert, ich nicht.
Die Augsburger hat noch nie gelogen. Ja, das war wirklich ein bisschen sehr, so slow burning fire. Eigentlich sollte es rapid fire werden. Wir haben uns aber unheimlich gefreut, dass ihr da wart und wollten das wahrscheinlich ein bisschen verlängern, damit wir quatschen können. Deshalb war es so slow fire. Danach gibt's noch Covid Entertainment oder say we wrap it up. Hast du? Okay, komm. Ari macht einmal Covid Entertainment, du machst einmal deinen Rant und dann sind wir wirklich raus.
Also ich habe jetzt angefangen zu gucken, The Boys. Ich stehe so auf Marvel-Scheiße und das ist so eine ganz ehrliche, das ist eine Serie, die heißt The Boys und da geht's um so Superhelden, die total daneben sind. Also so direkt am Anfang wird eine Superheldin gezwungen zum Oralverkehr, da geht's halt um sexuellen Missbrauch und um verschiedene sehr un-Hollywood-mäßige Sachen. Und mein Rant mit Miles erzähle ich das nächste Mal. Also ich fahre nie wieder Miles Karre, weil ich habe das Auto nicht abgeschlossen. Also nicht richtig. Doch, ich habe es abgeschlossen, Miles. Ich habe abgeschlossen. Aber das Auto war nicht richtig abgeschlossen. Und ich dachte eigentlich, ich hätte was vergessen in dem Auto. Und habe da angerufen. Die so, ja, sie sitzen noch in dem Auto. Ich so, nein. Also 15 Stunden her. Die so, ja, das Auto fährt aber gerade rum. Und hat sich immer das Auto geschnappt und ist damit durch die Gegend gefahren. Und dann gab es einen Polizeieinsatz wegen mir und die sind dem Auto hinterher gefahren und so. Und jetzt bin ich gesagt, haben es gefunden, aber ich weiß es nicht, sie erzählen es mir nicht. Und jetzt bin ich aber für immer gesperrt beim Hals.
Echt?
Ich auch. Ernsthaft? Wieso, das kann Wochen, Monate oder vielleicht auch noch länger dauern. Es waren nur 35 Euro, aber es ist für mich halt wirklich schlimm, weil ich jeden Tag mit diesem Auto fahre und jetzt mich umgucken muss.
Ich würde gerne wissen, wie teuer das für den Steuerzahler war. Das würde ich gerne wissen, Jelda, dieser Polizeieinsatz.
Ja, also der Mensch ist irgendwann reingelaufen. Also du meinst die Bullen, die da...
Ja, wie teuer war es für uns? Bullen. Für den Steuerzahler. Das ist ein...
Welche Bullen? Was habe ich denn mit den Bullen? Achso.
Okay, dann mache ich auch eine kurze Covid-Empfehlung. Castle and Castle ist eine nigerianische Anwaltsserie. Habe ich in der Nacht von What is even time? Who cares? Ist von Samstag auf Sonntag oder Freitag auf Samstag gesuchtet.
Heute ist Montag.
So ja, falls so ihr das mein Wochenende. Das war richtig, ist eine richtig gute Serie. Kann ich nur empfehlen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Fertig.
Okay, ich habe zwei Sachen. Einmal war ich im Kino. Ich war hardcore.
Hä? Darf man das?
Ja, darf man. Ich habe Tenet gesehen, den neuen Christopher Nolan-Film. Oh, du auch? Ich fand den so unglaublich schlecht. Ich hoffe, du auch. Es wird jetzt kurz ein Movie-Podcast zwischen uns beiden.
Ja, also, ich bin natürlich... Hallo, mein Name ist Jeff, ist Filmkritiker. ich muss sagen, ich glaube, Tenet, da kam so Christopher Nolans so Worst Impulses so ungefähr kamen da hoch.
Ja.
Es war eine so komplizierte Geschichte. Ich konnte zumindest nicht nachvollziehen, was gerade passiert, was eigentlich überhaupt der Premise von diesem ganzen Film
es
ist und so weiter. Doch, hat es schon, weil es gibt Gott sei Dank YouTube-Videos, die einem das erklären. Und ich glaube, wenn ich jetzt das zweite Mal sehen würde, dann wäre ich auch viel mehr drin und würde auch irgendwie was fühlen. Aber so war es einfach die ganze Zeit nur, jetzt warum rückwärts? Was? Hä?
So. Aber mein Problem mit Christopher Nolan schon seit immer, ich finde alle seine Filme scheiße eigentlich. Ja, ich finde, das ist so ein untalentierter...
Untalentiert! Also du kannst ja sagen, dass er vielleicht schlecht ist, aber untalentiert.
Also auch von der Schreibweise, er kann weder Frauen kann er schon mal überhaupt nicht schreiben.
Die kriegen ja, mal
so
ein Frame.
Oder meistens sterben sie nach 2 Minuten.
Ja, das stimmt.
Ist ganz schlimm.
Worum geht's? Was für Filme?
Christopher Nolan. Inception, Interstellar, die Batman-Trilogie.
Ja, das sind auch tolle Filme.
Zum Beispiel
ja,
aber
ich finde dich sehr hart.
Aber die Frauen-Dingens
kann er nicht schreiben. Das stimmt schon. Auch eine sehr große Abneigung gegen alle, die nicht weiß sind.
Naja, aber Tenet hat hier John David Washington, wie auch immer der heißt.
Hat er mal, nachdem er bei Dunkirk so viel Flack bekommen hat dafür, dass eigentlich ja A, in Dunkirk von den Soldaten sehr viele schwarz waren. Natürlich. Da war, glaube ich, kein einziger dabei.
Das stimmt.
B, dass die ganzen Leute, die mit den Booten ja nach Dunkirk gekommen sind, waren eigentlich alles indische Einwanderer. Mhm. Die waren alle auch weiß. Also in seinen Filmen sind eh immer alle weiß.
Ja, das ist schon eine ziemliche Whitewashing-Tendenz, ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich finde, ja, genau. Deswegen, da setzt er sich gar nicht so ab, würde ich sagen.
Aber auch da finde ich halt auch noch so, zum Beispiel Tenet ist so Masterclass Christopher Nolan. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Nichts macht Sinn. Die Dialoge sind schlecht gemischt, damit man nichts versteht, damit man gar nicht merkt, wie wenig Sinn das da alles macht.
Ja.
Überhaupt, was die reden, macht keinen Sinn. Alle Action ist komplett unmotiviert, die fliegen da einfach alle durch die Gegend. Ich kann schon Kameras halten.
Also ich merke schon, dass du kein Explained-Video geguckt hast. Dann würde dir dann kommen, dass es doch ein paar Sachen schon Sinn gemacht haben. Ja. Ich glaube, was bei dir gerade ist, war das Gefühl, was ich hatte und was ich auch mit einem Kumpel gesagt habe, man ist intellektuell beschämt, dass man das nicht verstanden hat. Ich war so intellektuell beschämt. Ich weiß, dass er das will. Und dann kommt man raus und denkt sich irgendwie entweder, oh, der war voll toll, obwohl man es nicht verstanden hat, oder der war scheiße, weil ich hab's nicht verstanden.
Man muss sich tiefer
damit auseinandersetzen, aber es sollte schon eigentlich, was mich nervt auch, ist, man kann nicht aus einem Kino rauskommen, aus einem Film rauskommen und sich denken, ich brauche jetzt erstmal ein paar YouTube-Videos, um mir das zu erklären.
Zurück durch die Gegend gelaufen. Und lieber Christopher, ich weiß, du hörst manchmal zu. Rückwärts durch Filme laufen ist A, nicht mehr technisch neu und ist auch nicht so cool. Also die Schlacht am Ende war mit einer der schlechtesten Sachen.
Nicht spoilern!
Ist doch klar, dass eine Schlacht am Ende gibt, ey. Wow.
Ich habe eine Frage, was für eine Kategorie ist das? Darf jetzt am Ende jeder irgendwas erzählen oder dürft nur ihr das?
Ach so, nein, du darfst das natürlich auch.
Okay, wollte ich nur mal wissen, weil ich hatte den Eindruck, ja, ich wollte nämlich jetzt auch über irgendwas reden.
Voll gerne, Amina, leg aus.
Covid Entertainment, Aminata, Choice.
Aber jetzt muss mir irgendwas einfallen, aber ich wollte auch über irgendwas reden, was mir auch Spaß macht.
Nein, hast du denn überhaupt Zeit? Hast du denn überhaupt Zeit, Fernsehen zu gucken?
Nee, aber ja. Genau. Nee, ich wollte jetzt über ein Thema reden, worüber ich glaube ich nicht reden möchte, weil ich dann wieder vergessen, welche Rolle ich bin. Nee, ich habe nichts zu sagen, aber wollte das zum Schluss nochmal einwerfen, dass ich das cool finde mit der Kategorie zum Schluss. Wir haben das nämlich bei unserem Podcast, ich habe einen Podcast mit einem Kollegen von mir, Lasse Petersotter, und da machen wir mal zum Schluss nämlich, was hast du aus der Woche mitgenommen?
Oh, aber das ist so Streber-Rubrik, ne?
Nee, das kann alles sein. Das kann alles sein. Da muss man sich immer fragen, was man mitgenommen hat, was einen inspiriert hat, wütend gemacht hat, langweilig war, toll war. Was habe ich aus der Woche mitgenommen? Oh mein Gott,
müdig.
Jetzt muss ich es zweimal diese Woche machen dann, weil am Donnerstag nehme ich nochmal mit ihm auf.
Du kannst es aber vielleicht wiederverwenden, hallo? Zweitverwertung, Stichwort, Plattformen übergreifen und so weiter.
Okay. Was hast du aus der Woche mitgenommen? Frag ich dich zuerst.
Ich habe aus der Woche mitgenommen, aus der letzten Woche herausgezogen habe ich das aus der Woche. Einmal, dass ich sehr vermisst habe, ins Kino zu gehen. Das habe ich da auf jeden Fall sehr krass gemerkt. Ich habe auch rausgenommen, dass ich auf jeden Fall weniger YouTube-Videos gucken sollte. Tendenziell mehr. Und ich habe für mich selber rausgenommen, dass so bei allen Streben nach irgendwie, weiß nicht, die Welt verändern, Dinge beeinflussen und so weiter und so fort, so die Self-Care ist so unglaublich wichtig, weil uns der Stress sonst irgendwann ins Grab bringen wird.
Das ist ein super schönes letztes Wort.
Ich finde auch.
Amen. Nee, wir machen also.
Das ist der nicht endende Podcast.
Der Ari ist so.
Was ist nochmal dieser Zeit-Podcast, wo du alles so gesagt? Es geht jetzt noch so 8 Stunden, weil okay, Ari, komm.
Ari kriegt so gar keinen Point, wenn man so sagt, so, oh, das war ein schönes letztes Wort. Der so, nein, ich habe noch eine Rubrik.
Vor allem das Gute ist, weil ich kein Mikrofon hatte, hat das niemand mitbekommen, was ich im Hintergrund gesagt habe. Das weiterführen, Chadwick Boseman ist ja gestorben, Rest in Power erstmal. Und dann in die Selfcare-Richtung eben, fand ich so eine der eigentlich traurigsten Sachen, die oft ja darüber geschrieben wird, war dann so, dass es bewundert wurde, wie viel er geleistet hat in den 4 Jahren. Was nicht bewundert werden sollte, ist eigentlich traurig, dass er 4 Jahre ohne Hilfe und ohne irgendwie, dass er es weitergeben konnte, das gemacht hat. Also das finde ich so eine Sache. komplett geheim gehalten.
War das komplett geheim oder also, Family wusste das?
Es wusste nur seine Frau, ja, okay. sein Manager, es wussten glaube ich 4 oder 5 Leute, ja. Aber es ist immer noch krass. Aber dann wirklich diese Verherrlichung dieses Umstandes, dass
das er stimmt, das habe ich auch gelesen.
Mit 4 Jahren...
Aber jetzt machen wir doch tatsächlich noch mal weiter, aber ist dieses Verheimlichen... Ist dieses Verheimlichen nicht auch so eine kulturelle Nummer? Weil meine Mutter hat das zum Beispiel auch gemacht. Die hat einfach ihren Krebs, also ich wusste es und dieser andere, der da auch da war. Wir haben kein gutes Verhältnis.
Now it's getting personal. This other person.
We don't talk about.
Man weiß es nicht. Der war okay, auch voll sensitive gerade.
Aber sie hat es ihrer kompletten Familie verheimlicht. Und das war so, nein, aber also wir sagen das nicht, das stört die, das belastet die, so Mutter.
Du kannst ruhig darüber reden.
Nee. Ja. Lass mal, die sind im Iran, die wollen das nicht wissen.
Ja.
Also bei ihm war es wahrscheinlich, weil er bekannt war.
Nee, du hast gerade voll einen Nerv getroffen, weil ich gerade auch drüber nachdenken musste, dass meine Mutter auch immer so ein Mensch ist, der dann immer so, ja, da war ich beim Arzt und da war X und Y. Man ist so, ich telefoniere jeden Tag mit dir.
Ja.
Warum sagst du nicht?
Ja.
Das verstehe ich den Punkt absolut. Ja, wir führen gerade echt Teil 2 dieses Podcastes, ne?
Kein Problem. Verarbeiten wir einfach wirklich
nicht. Ja, it is how it is. Was ich eigentlich erzählen wollte, jetzt ist mir nicht eingefallen, was ich mitgenommen habe aus der Woche. Genau, was ich wirklich mitgenommen habe aus der Woche. Wir reden ja immer ganz oft über politischen Alltag und so. Jeff und ich haben vorher noch zusammen was gegessen und dann reden wir auch ganz oft immer darüber, was einen so abfuckt und nervt und anstrengend ist und stressig ist, Selfcare und so weiter. Und was mich total abgefuckt hat in der letzten Woche, war, dass mir Arroganz vorgeworfen worden ist. Alter. Und alle im Raum so, where is this coming from?
Nein, aber...
Nee. Boah, Jeff wird nie wieder eingeladen. Das war's.
Nein, du kannst
auch nur mal gehört wieder, mich auch.
Ja, absolut. Nein, aber... das hat mich richtig beschäftigt.
Wer hat das gemacht?
Ich kann das jetzt nicht sagen. Aus dem politischen Raum sage ich nur. Wurde mir das vorgeworfen im Kontext einer Rede und so weiter und so fort.
Aus dem politischen Raum, dann weißt du ja, was da eigentlich hintersteckt.
Ja, absolut. Aber es gibt ja trotzdem immer die unterschiedlichen Ebenen. Es gibt die...
Wenn es aus dem politischen Raum kommt, dann hat man ja schon eine Ahnung irgendwie, dass da vielleicht auch andere Ziele...
Das sagst du jetzt so rational. So, nee, und
genau. Das ist, nur, dass du es weißt, aber natürlich in dem Moment
klar,
kann ich mir vorstellen...
Aber es sind Frauen oft vorgeworfen, wenn man so straight ist und nicht so viel lacht.
Erfolgreich ist als Frau auch.
Ja,
so.
Und nicht so vielleicht nicht so gefällig ist, sag ich jetzt mal. Ja. Auch das ist bescheuert, aber
total
so sweet ist...
Ja, genau.
Also
und das war wieder so ein Punkt... Das war wieder so ein Punkt da, wo ich dachte so, krass, dass mich das jetzt wieder voll beschäftigt für so 2-3 Tage. Ja. Und ganz viele Typen im politischen Raum verhalten sich ständig immer nonstop so und man wird denen niemals Arroganz vorwerfen, sondern Selbstbewusstsein und als Stärke und Männlichkeit Position, und so. Und daraufhin, ich verarbeite sehr viel über Instagram-Posts, muss ich sagen. Und deswegen habe ich dann einen Post dazu gemacht und ich fand es total lustig, wie viele Menschen darunter was gepostet haben, ich ihnen geschrieben habe, irgendwie so, kennt ihr das, wenn man in so einer Situation ist und so weiter. Und da habe ich wieder gemerkt, wie krass so ein Austausch einem auch gut tut, weil man weiß es in der Theorie, viele Frauen erleben das und so weiter, aber dann dieser direkte Austausch darüber, der hilft einem so krass, man denkt so, it's not me.
Es ist halt so scheiße, dass wir als Menschen irgendwie, vielleicht auch, weiß nicht, ob das genetisch ist oder ob wir da zu konditioniert werden, dass wir uns andauernd das Negative merken und das ganze Positive, was wir die ganze Zeit bekommen, ist das irgendwie so by the wayside und nicht so richtig und so weiter.
Ich nicht, aber ich bin auch arrogant. Ich merke gut,
wenn du nicht so bist, das ist super. Ja. Echt, das ist echt cool.
Aber auch
dieses Arroganzgelaber und so, das weißt du selber auch. Du kannst echt viel wenig geben. So,
ja, auch dieses frech, arrogant und keine Ahnung was. Und dann muss ich dazu sagen, wirklich letzte Story. Dann habe ich mir meine Abi-Rede durchgelesen, die vor 10 Jahren war. Und ich war Schulsprecherin. Und damals habe ich eine Rede gehalten und ich habe die überhaupt nicht als frech oder arrogant oder sonst was.
Ich bin gar nicht verwundert, dass du Schulsprecherin warst.
Ja, ist so classy irgendwie, ne? Und dann habe ich mir diese Rede durchgelesen, ne? Weil so ein Journalist haben wollte, so ein Porträt schreibt, bla bla bla. Da habe ich gedacht, ich war die frecheste Schülerin überhaupt. Da habe ich mich ernsthaft gefragt, werde ich in 10 Jahren zurückblicken und denken, okay, Amir, du warst arrogant. So. Also wisst ihr, was ich meine? Dass man so sich dann manchmal dann so wiederfindet und denkt so, okay, crazy, was für eine Selbstwahrnehmung man hat.
Aber ich finde, als du dadurch deine Abi-Rede gehalten hast, du warst 19 oder was auch immer. 18. Ja. Okay, ich war 18.
Hochbegabt.
Okay, eine Hochbegabte. Als du deine hochbegabte Rede gehalten hast damals mit 18, du warst halt, obwohl du hochbegabt warst du halt immer noch ein Kind. Und du hast du hast da vielleicht irgendwie so ein paar Sachen gesagt, die du jetzt vielleicht frech sehen würdest. Ja. Aber jetzt, Amina, du bist eine erwachsene Frau. Du bist nicht nur, dass du eine erwachsene Frau bist, du bist dazu auch noch Vizepräsidentin von deinem fucking Landtag. Mhm. So, wenn irgendwelche Lowlights kommen und sagen, dass du arrogant bist,
dann sag ich, dann sagst du, okay,
so what? What the fuck are you gonna do about this?
Habe ich in dem Moment auch gesagt, dass es voll okay ist, aber kennst du es trotzdem, wenn es sich trotzdem tief in deinem Herzen trifft?
Und weil du
so,
ein Mensch bist.
Genau, weil because I'm a human being.
Aber hast du einen Tipp, weil es geht ja jetzt wirklich ewig weiter, hast du einen Tipp für Leute, die
in der gleichen Situation sind?
Postet
on Instagram. Mhm.
Postet on Instagram.
Aber Austausch darüber. Am Ende des Tages.
Austausch, ja. Okay. Weil man wird ja nicht nur als Politikerin, wir stoßen jetzt an, ne?
Kurz. Wir stoßen jetzt an, ja.
Sehr schön, dass ihr da seid übrigens. Und dass ihr noch bleiben werdet. Noch ein paar Stunden. Aber man wird ja nicht nur als Politikerin bewertet, sondern auch ständig, wenn man sich der Öffentlichkeit irgendwie so. Also einfach drüber reden, meinst du?
Ich kann das nur für mich quasi so feststellen, dass mir das immer hilft, mich auszutauschen mit anderen Leuten, weil du und Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, und du merkst dann halt immer so, ich finde, selbst wenn du das ganze theoretische Wissen hast, weil du dich viel damit auseinandersetzt, manchmal hilft einfach dieser direkte Austausch, sich drüber austauschen, lachen, schreien, weinen, keine Ahnung was, und dann merkt man irgendwie so, ja.
Fuck those motherfuckers.
Genau das. Sehr gut. Sehr gut.
Ist Anna eigentlich gegangen?
Anna ist kurz.
Ist jetzt weg.
Anna hat gesagt, okay, ciao.
Anna ist kurz. Es war ein bisschen zu lang irgendwie, es wird ja auch schon spät langsam.
Nein. Ich glaube, sie hatte einen Notrufanruf.
Ah, okay.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung,
dass ihr hier seid.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dass ihr trotzdem gekommen seid, obwohl wir bei Ari sind.
Wir hatten kurz überlegt, oh, bei Ari.
Man darf hier halt nicht rauchen, das nervt uns immer ein bisschen.
Da ist ein schöner Balkon.
Ihr raucht ja aber nicht.
Nee, genau, deswegen.
Aber wir rauchen, ich rauche auch nicht, Mama, ich rauche auch nicht. Meine Mutter weiß gar nicht, dass ich einen Podcast mache, aber ich sag immer, ich rauche auch nicht. So, da ist sie wieder. Wir verabschieden uns gerade. Es ist wie Wayne Carpendale, wisst ihr noch? Der hat immer so Abschiedstourneen gemacht. Mehrmals.
Ist Wayne der Sohn oder der?
Ist Wayne der Sohn? Nee, Howard. Howard.
Don't try me. Howard ist der.
Don't try me. I know all about the Carpendales.
Vor allem, um auch noch Jeff und meinen Filmpodcast abzuschließen, ist wie bei Herr der Ringe. Da geht's auch oft zu Ende. Das ist so ein schlechter Witz, Entschuldigung. Wow, dafür. Carpendale war auf jeden Fall besser.
Du hast nie Herr der Ringe geguckt.
Nein.
Der hört sehr oft auf.
Sollen wir mal uns einen Sonntag nehmen und einfach mal 9 Stunden Film gucken?
Und dann kann ich auch kurz den Witz erklären, wo du den Film nicht noch.
Nein, danke, ich möchte das nicht.
Genauso wie ich niemals Star Wars gucken möchte. Ja, ich möchte kein Star Wars gucken, ich möchte nicht Herr der Ringe gucken, ich möchte keine Sachen gucken, die ich einfach langweilig finde.
Ob du einen Film gucken willst. Ja. Jetzt rastest du gerade aus.
Meine Stimme hast du. Wir hatten beide.
Auf jeden Fall hört Herr der Ringe echt auch oft auf. Man denkt dauernd, er hört auf und es geht immer weiter. Darum ging es mir eigentlich nur. Ja,
Now I get it.
Wir machen jetzt Schluss.
Ciao.
Schluss aus. Sonst fangen wir wieder an. Oh no. Ich mache jetzt ganz schnell. Okay. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich weiß nicht, warum das Mikro so... Ja, kommt wieder. Es war sehr schön, wirklich. Diesmal, dann nächstes Mal auch mit mehr Mikros und vielleicht in einem raucherfreundlichen Studio. Hm?
Aber nur, Ari. Weil ich rauche ja nicht.
Ach stimmt, Jelda raucht ja und hier raucht keiner. Es ist nur, also, für mich...
Mutter, wo sie raucht.
Es ist eh immer ein Problem zwischen Anna und mir, dass du immer noch rauchst. Das werfe ich dir auch vor. Ja. Gut. Ich will gar nicht das letzte Wort.
Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Genau, folgt Aminata und Jeff natürlich bei den Socials. Das werden wir hoffentlich verlinken. Unsere Socials kennt ihr, aber ihr folgt uns trotzdem nicht, komisch. Aber bitte folgt den beiden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Ciao.